Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Frohes neues Jahr, Olli, frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr,
wenn man, wenn man das nicht rechtzeitig sagt, ne, hey, dann gibt es immer so einen Einlauf beim Bäcker, beim Finanzamt. Muss, genau. Frohes neues Jahr.
An der Kasse, auch im Supermarkt, sagt sie zu mir gleich, frohes neues Jahr.
Frohes
neues
Jahr, frohes neues Jahr.
Das muss man jetzt sagen.
Ja, warum eigentlich?
Warum eigentlich? Ich habe nicht gefeiert.
Nee, und vor allem, was ist, wenn das Jahr gar kein frohes neues Jahr, also ich meine, man kann sich das ja wünschen, aber was ist, wenn man das gar nicht möchte? Wenn ich möchte, ist ein melancholisches, ja, so ein bisschen altbackenes Jahr 2014.
Tiefsinniges Jahr.
Ja, ein bisschen, gerne auch mal so ein Retro-Jahr. Warum nicht, warum immer ein neues Jahr? Es muss doch, kann doch mal, auch alte Jahre sind noch, es gibt sie noch,
die ich wünsche mir immer wieder so ein Jahr wie 1982.
Ja.
Da war die Welt noch in Ordnung.
Weißt naja.
Du, Halbfinale gewonnen, verloren im Fußball im Sommer, aber ich war mit meinen Eltern, mit meinen dicken Schenkeln in Spanien im Urlaub und die Welt war in Ordnung. Das war so schön damals.
Ja, und die Welt war noch so klar aufgeteilt in Ost und West, in Arm und Reich, in Kapitalismus und Kommunismus. Das ist ja heute alles ganz anders. Heute ist es ja alles so diversifiziert. Es gibt heute alte Leute, junge Leute, mittelalte Leute. Es gibt Digital Natives und Digital Immigrants. Es gibt Print, es gibt digital, das sind die neuen Fronten, das ist gar nicht mehr so schön klar.
Es gibt für jeden Menschen eine eigene Bezeichnung, weil jeder will ein Individuum sein.
Ja, ja,
neben
ja.
mir übrigens Tommy Hübner immer noch.
Hey Tommy!
Und weißt du was?
Frohes neues Jahr!
Ich freue mich.
Frohes neues Jahr!
Hey, Thomas
Hübner, überhaupt nicht erster,
frohes neues Jahr.
Ja, frohes neues Jahr.
Eine Sache, Jan, du bist ja in Köln, wir spielen mit offenen Karten. Ich bin in Berlin heute. Und der Thomas, der sieht so gut aus, der hat abgenommen.
Wirklich?
Ja. Der hat abgenommen und hat einen 3-Tage-Bart und sieht ein bisschen aus wie der junge Richard Gere.
Das sind eher 3 Wochen.
Das kann vielleicht sein, dass der Thomas über die Feiertage komplett seine kompletten Innereien, also in sich gehalten, also alles, was er gegessen hat, in sich behalten hat und am ersten Tag des neuen Jahres mal komplett über so einen Flachspüler sich gebeugt hat und alles, weißt du, und dann alles raus.
Alles rausgelassen.
Ja, und deswegen auch der Bart, weil man, naja, vielleicht ein bisschen unappetitlich.
Also ein paar Reste fahren.
8 nach 4.
Aber wir müssen dir eine Sache mal kurz sagen. Ich bin hier alleine im Studio mit Thomas Hübner.
Wo ist denn Jochen?
Es ist keiner da. Wir müssen die Sendung heute alleine fahren.
Wirklich?
Weil bei Radio 1 ist bis Anfang Februar hier Winterpause. Und wir sind wirklich...
Winterschlaf.
Hier kommt alles vom Band. Nur unsere Sendung nicht, weil die uns quälen wollen.
Wie, war David Striso gerade nicht live mit Bettina Rust?
Nein, das wurde letztes Jahr im Sommer aufgezeichnet.
Vorletztes Jahr im Sommer.
Aber als die Welt noch in Ordnung war.
Thomas, du bist auch Ossi, oder?
Ja.
Da habe ich mal kurz eine Frage. Ich habe gerade ein bisschen
Ossi?
Ja.
Ich habe gerade reingehört in dieses Interview mit David Striso, mit Bettina Rust. Und bei jedem ostdeutschen Gast wird eine Frage immer gestellt, wie war das damals, als die Wende war, als die Mauer? Und ich meine, das muss doch als Ossi wahnsinnig nerven, wenn du nur darauf reduziert wirst, wie schön das Leben wurde, als die Wende eingetreten ist.
Ja, aber das Leben war ja vorher viel schöner.
Ist es so? Bist du einer, der Meinung ist?
Ja, klar, es war alles viel schöner. Weißt du doch selber, irgendwie dein Schubladendenken von 1982.
Das ist wie der Maleienbär im Zoo. Der Maleienbär weiß nicht, was hinter dem Gehege ist. Und deswegen ist er einfach happy.
Und deswegen, genau, so sieht's aus.
Er ist happy mit seinem Kratzbaum und mit den Karotten, die da reingeworfen werden.
Ja.
Und es ist ihm noch egal, weil wer weiß ja gar nicht, was da draußen alles ist. Und so ähnlich ging es doch den Menschen damals in der DDR auch. Ja. Mal ganz im Ernst.
Ja, und uns im Westen auch nicht. Wir wurden vollgestopft mit Gameboys, mit gutem Essen.
Ja. Und mit gutem Essen.
Mama, nein, nicht schon wieder eine Banane.
Nicht
Mama,
so genau.
Lass den Bohnenkaffee. Nee, nicht schon wieder Bohnenkaffee. Lass doch mal die Banane stecken.
Oh, nicht
ich
möchte Creme Brûlée.
Ganz gut zu McDonald's gehen. Gutes Essen dort.
Diese ausgelassene Stimme. Olli, wie war das denn für dich damals, als die Mauer gefallen ist?
Ja, mich hat das nicht interessiert. Ich war in der Punkrock-Szene verankert, hab viel Hasch geraucht und hatte damals ganz andere Probleme, weil Susanne hatte Bock auf einen anderen und ich Bock auf Susanne und hab die immer im Jugendzentrum getroffen und dann ist sie mit dem anderen abgedüst. Das waren so meine Probleme und dann ist die Mauer gefallen und ich habe gedacht, oh.
Ja. Weißt du, was mein Vater gesagt hat? Der hat damals beim Bundesgrenzschutz gearbeitet. Das waren quasi, also die Leute, die auf der anderen Seite gestanden haben und die es geschafft haben, über die Mauer rüberzukommen, die wurden dann vom BGS in Empfang genommen. Und mein Vater hat gesagt, wir müssen schnell nach Berlin fahren, wer weiß, wann die Ossis das Ding wieder aufbauen.
Hat er wirklich ernsthaft gemeint?
Dann sind wir ganz schnell, meinte ganz im Ernst, weil er war da natürlich vom Kalten Krieg so geprägt, der ist da in Ratzeburg gestanden mit Panzern und so, haben die da sich gegenseitig angestarrt und so. Und dann hat er gesagt, komm Kinder, schnell in den Ascona rein und jetzt fahren wir schön mal rüber und gucken uns das mal an, bevor die das Ding wieder aufbauen.
Das meinte er ganz ernst. So wie Tiere im Zoo angucken,
ein bisschen, ja, genau.
Ne?
Schnell.
Thomas, wie lange hat, Thomas, wie lange hat es gedauert nach dem Fall der Mauer, bis du drüben im Westen, westlichen Sektor warst?
In West-Berlin?
Ja.
Minuten.
Wirklich? Auch in Unterhose? In Unterhose mit einem bösen Onkel-T-Shirt über die Grenze gelaufen.
Mit einem unheiligen Tattoo so. Hinten auf der Heckscheibe drauf.
Ja, liebe Radio 1-Hörer, Sie merken, wir haben tierisch gute Laune.
Das sind diese 14 Feiertage, die wir jetzt hatten. Ich habe das Gefühl, es ist so viel passiert. Gestern Abend erstmal 30 Jahre RTL. Ich weiß von dir, dass du es geguckt hast.
Ich habe beide Tage geguckt. Es war eine zweitägige Veranstaltung.
Oh, also quasi 60 Jahre RTL. Thomas Gottschalk wurde aus dem Gefrierschrank geholt und hat nochmal alles gezeigt.
Und es tut mir so leid, das zu sehen, weil ich bin ja auch aufgewachsen mit Thomas Gottschalk. Im Gegensatz zu dir, Thomas Hübner. Du hast ihn ja erst 1990 kennengelernt.
Genau, Fernsehen hatten wir nicht.
Wir sind ja alle aufgewachsen mit Thomas Gottschalk. Und ich muss sagen, auch ich kann mich vor so sentimentalen Gefühlen nicht verstecken. Ich möchte nicht, dass der noch älter wird. Ich möchte einfach, dass die Regierung was macht, dass der so jetzt bleibt, wie er ist, damit man, also ich möchte nicht, dass der noch älter wird. Ich finde, gewisse Menschen haben, die lange in der Öffentlichkeit tätig waren, haben einfach verdammt nochmal das Recht drauf, nicht mehr zu altern.
Ja, und man weiß bei Thomas Gottschalk ja nicht, wie alt ist der eigentlich für dich? Ist das so ein Mitte-40-Jähriger? Weil zum Beispiel Inge Meisel
für mich
oder auch Mutter Beimer sind immer alt.
Sind immer alt.
Ja. Gewesen. Inge Meisel war immer alt, die war immer Oma, ihr Leben lang. Und Thomas Gottschalk ist eigentlich so
immer jung.
Ja, immer so Mitte 30 eigentlich. Ne?
Absolut, für mich, ich kann das auch, weil ich den halt so oft mein Leben lang im Fernsehen gesehen habe, kann ich gar nicht den Alterungsprozess jetzt irgendwie nachvollziehen. Ja. Ich weiß nur, dass er wohl sehr alt ist.
Er soll 60, 70 oder 80 Jahre alt sein, das weiß man gar nicht so. Man müsste ihm den Oberschenkel durchschneiden und die Ringe zählen.
Ich habe die Sendung gesehen mit... Ich habe die Sendung gesehen. Mit einem sehr jungen Mädchen, die damals noch in den 80er Jahren das gar nicht sehen konnte, also weil die dann noch im Osten war.
Wieso? Ja, natürlich.
Was ist das für ein Gekicher heute hier, wie so Schulmädchen, jetzt hört mal auf.
Ich freue mich ein bisschen, dass wir heute Sendung haben.
Heute hat Thomas die Haschqualität in der Hasenheide persönlich überprüft.
Ja. Genau, es war super.
Was gab's denn heute? Schwarzen Napalesen?
Es war irgendwas Grünes, Krümeliges.
Okay, und lohnt sich das heute?
Ja, super billig, jede Menge und super billig.
Ich glaube sowieso, dass jetzt momentan sind ganz viele weg, die Stadt ist halbwegs leer, viele im Winterurlaub. Jetzt sollte man anfangen mit Drogen nehmen und auch noch irgendwie kann man durch die Straßen rennen, die Nachbarn sehen einen nicht.
Man findet
einen Parkplatz, wenn man in die Hasenheide fährt.
0331 70 99 111. Das große Resteessen 2014 steht vor der Tür, beziehungsweise liegt vor uns. Und wir knabbern noch die letzten Weihnachtskekse auf. Der Weihnachtsbaum steht noch im Wohnzimmer. Das ist die Stimmung, in der Sie uns anrufen sollen. 0331 70 99 111. Diese Sendung heute ist live. Sie können auch gerne mit uns Facebooken. Dafür ist Olli zuständig. Und twittern. Dafür bin ich zuständig. Wobei wir allerdings überlegen sollten, aus gegebenen aktuellen Anlass, das eventuell mal zu tauschen, dass ich mich vielleicht zu den dümmeren Leuten zu Facebook geselle.
Nee, da bin ich für zuständig. Du hast einen besseren Bildungsabschluss als ich. Ja.
Nee, aber ich habe das Gefühl, mich überfordert Twitter. Lass uns da mit Marius mal drüber reden. Marius ist in der Leitung. Hallo Marius.
Warte mal, den muss ich erstmal in die Leitung nehmen.
Drück du den mal rein. Ja.
Hey Marius.
Hallo.
Hey. Sexy!
Nee. Du bist Marius, ein anderer, ne? Hat schon öfter angerufen, oder?
Ja, du hast schon öfter angerufen. Du bist ein Stammhörer.
Ja, genau.
Sag mal, was ist denn da los eigentlich jetzt mit... Du willst über Pofalla reden. Das ist das erste große heiße Thema der Sendung heute.
Ja, klar.
Aber das ist ja jetzt irgendwie... Da müssen wir mal eine Sache ganz kurz erzählen. Die möchte ich gerne erzählen.
Gerne.
Jan Böhmermann, mein lieber Kollege, ist da einer satirischen Nachrichtengazette auf den Leim gegangen.
Ja.
Und hat dann tatsächlich gedacht, Jan, das musst du jetzt einfach mal kurz einstecken,
dass
es einfach ein Fake-Information war von der Postillon?
Postillon, genau. Das genau, ist der Stefan Sichermann, der macht auch den Bildblock zum Beispiel. Er ist ein ganz gescheiter, wahrscheinlich hat er auch Abitur und der hat sich eine... Ja, erzähl's doch mal.
Der Sachverhalt ist folgender. Er hat halt geschrieben, dass Pofalla zur Bahn wechselt und dass das auf seinem Mist gewachsen wäre und das gar keine richtige Nachricht wäre.
Er hat's, verkürzt. Er hat's gemeldet auf seiner Satire-Seite und hat's aber vordatiert. Also bevor das alle anderen Nachrichtenmagazine und Online-Dienste übernommen haben, sodass quasi dem Laien, also der quasi den Postillon liest, weil er sich gerade irgendwie zwischen zwei Masturbations-Sessions bei YouPorn und Pornhub mal ganz kurz ein bisschen was lachen möchte, und dann einfach da nicht genau hinliest, dass derjenige dann quasi das nicht schnallt, dass es eventuell ein Scherz ist, dass das vordatiert wurde. Und dann, was darauf folgte, dass ich wirklich dachte, für ungefähr, ich sag mal so eine 60 Minuten, dass die komplette Medienlandschaft auf eine Satire von Postillon reingefallen ist. Was jetzt nicht so, also weiß nicht so unwahrscheinlich ist. Also
ja, das könnte mir nicht passieren, weil ich mich viel zu wenig im Internet aufhalte. Das ist ja nämlich die Gefahr, ja, wenn man sich mit dem Internet einlässt. Dort kannst du nichts und niemanden glauben, Jan.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Normalerweise bin ich auch einer von denjenigen, dem man nichts glauben kann. Gar nichts.
Das stimmt.
Und dann falle ich selbst auf so jemanden rein. Ist natürlich ärgerlich. Und weißt du, ich irre mich wirklich. Olli, ich irre mich nie. Ich mache nie Fehler. Also ich mache nie Fehler. Ich bin quasi, ich bin so wie der Papst eigentlich.
Ja.
Ich bin völlig unfehlbar, also quasi Papst, aber für die Atheisten. Du bist
der Papst der Medienlandschaft.
Ich bin der Papst der Atheisten, weil ich so unfehlbar bin. Ich irre mich nie und wenn, dann ist es direkt dick Thema im Spiegel.
Ja, und genau
typisch so. Mal wieder.
Die haben deinen
ist
Twitter,
mal wieder typisch.
Dein Twitter, wie heißt es, deinen Tweet haben sie bei der Bild-Zeitung.
Ich mache nie Fehler, nie, nie,
und
jetzt nie.
Hast du aber mal einen gemacht.
Und dann sofort Thema im Spiegel. Das kann doch nicht sein.
Tja, Jan, und das nervt dich ein bisschen, oder?
Ja, ehrlich gesagt, ich wundere mich tatsächlich.
Auf den Leim gegangen.
Das ist doch Deutschlands wichtigstes Medienmagazin.
Wer?
Nachrichtenmagazin.
Der Spiegel.
Ist doch ein Riesending. Und da mache ich mal einen Fehler und dann bin ich, das kann doch nicht sein, zusammen mit Katrin Göring-Eckardt.
Ja, aber weißt
dass
du,
dass es eigentlich demütigender ist, das in einem Kasten mit Katrin Göring-Eckardt zu stecken.
Wer ist denn das überhaupt, Katrin Göring-Eckardt?
Och Mensch, das war mal die, ich weiß nicht, das ist die katholische, die evangelische, die christliche, was? Ist es Geschäftsführerin oder was ist die Vorsitzende?
Geschäftsführerin.
Sind die überhaupt noch die parlamentarische Geschäftsführerin oder die stellvertretende Vorsitzende? Oder sind die überhaupt noch im Bundestag, die Grünen? Ich glaube nicht, ne? Haben wir noch eine Opposition? Ich guck mal gerade. Nee, wir haben kein. Ich sehe gerade, wir haben keine Opposition mehr.
Wir haben keine Opposition mehr.
Marius, was ist denn deine Meinung überhaupt dazu? Das ist, wäre dir das auch passiert? Also wärst du selbst so blind in diese Falle gelaufen?
Oder bist du es sogar?
Ich bin es sogar.
Siehst du?
Mir ging es wahrscheinlich so wie dir. Ich habe das nur auf Twitter gesehen.
Ja.
Und dann die ganzen Retweets vom Postillon und dann glaubt man das, weißt du?
Ja, aber nur ganz kurz, weißt du, weil dann hält man kurz inne und denkt, Momentchen mal, irgendwas stimmt nicht. Und dann ist es schon zu spät. Das ist diese schnelllebige, aber dass man, also das ist ja auch eine Instinktsache, dass man überhaupt dazu neigt, den Postillon ernster zu nehmen als die seriösen Medien. Da ist ja auch irgendwas nicht in Ordnung. Also mit mir vielleicht nicht, aber...
Das ist das Problem.
Ist das mein Problem?
Oder junge Leute habt das Problem.
Du bist 6 Jahre älter als ich.
Ja, und das sind die entscheidenden 6 Jahre. Ihr junge Leute habt immer das Problem, dass ihr im Internet immer die ganze Zeit rumwuschelt und euch da alle Informationen rausholt. Ich kaufe mir einfach normale Printmedien, da kann dir sowas nicht passieren.
Ja.
Und ich twitter auch nicht.
Informationen von gestern mit Farbe auf tote Bäume gemalt.
Oh Gott, du bist so ein... Ah, das ist...
Aber ist das denn jetzt mein
polemischer
Problem?
Polemischer Dreck.
Guck mal, der Marius ist so ein cleverer... 20-Jähriger, genau.
Kannst du
ich.
Mal die Wolldecke aus dem Mund nehmen, Marius, damit wir dich besser hören können? Marius, kannst du aufhören, mit deiner Mutter zu reden, sonst wirst du weggedrückt.
Ich sag gar nichts. Ich bin ganz alleine hier.
Hallo?
Jetzt geht's.
Achso. Was du? Hä? Marius, ist das jetzt unser Problem, dass wir darauf reingefallen sind, also dass wir quasi einer Satire-Seite mehr trauen als den seriösen Medien, oder ist das das Problem der seriösen Medien? Oder der Satire-Seite? Weil man muss auch mal sagen, mit der Aktion hat der Postillon seine eigene Unglaubwürdigkeit massiv beschädigt.
Ja, mir kann es ja egal sein. Ich habe ja nicht im Spiegel gestanden. Ja.
Das ist nämlich, du bist der Depp der Nation jetzt, Jan. Du kannst froh sein, dass Winterpause ist und keiner den Spiegel liest gerade. Echt jetzt. Das ist das Gute. Ich habe so ein bisschen Gefühl, wir sind heute in Topform und das ist ein bisschen Perlen von der Säue, weil sowieso keiner zuhört.
Meinst
ich habe zum Beispiel 120 Likes auf meiner Facebook-Seite dafür, dass wir heute senden. Normalerweise sind das Tausende.
Ja, weil ich glaube einfach, die Leute wenden sich vom Internet ab, spätestens seit dieser Bofala-Geschichte. Ich glaube das, also ganz im Ernst, ich glaube das auch nicht. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine groß angelegte Satireaktion der Bundesregierung oder von Ronald Bofala selber, weil erst im Mitte Dezember sagen, ich kümmere mich um Frau und Kind und möchte eine Familie gründen und so und dann 2 Wochen später im Vorstand der Deutschen Bahn zu landen. Vielleicht
Timing ist ein bisschen schlecht gewesen.
Ja, aber vielleicht ist einfach auch Ronald Bofala Deutschlands größter Satiriker. Das kann auch sein. Ich glaube erst, dass er im Bahnvorstand ist, wenn er da sitzt. Wenn er sagt, Sätze wie zum Beispiel, dass die Bahn verspätet ist, das ist Schuld der Kunden. Oder Bahnverspätungen sind hiermit abgeschafft.
Sowas. Ja, oder dass er auch vielleicht einfach Bock hat, die Bahn von innen zu zerstören. Also der Deutsche Bundesbahn.
Das machen doch hier die ganzen Jugendlichen schon mit ihren Diamantringen und Scratching, Edding, Tagging, Graffiti. Ja. Übrigens immer 1,50 Meter Abstand halten zur Oberleitung. Nicht vergessen, liebe Graffiti-Sprayer. Ganz wichtig, über die Feiertage gab es ja mehrere Lichtbogengeschichten, dass das immer noch nicht zu den Menschen durchgedrungen ist, nach 200 Jahren elektrifizierter Eisenbahn, dass man dieser Oberspann, dieser Leitung da nicht zu nahe kommen sollte. Nicht näher als 1,50. Gerne auch mal, am besten noch weiter weg von so Starkstromleitungen.
also das ist also eine Sache, ne, die ich auch nicht verstehe. Aber das ist ja auch nur, die brauchen den Kick, die jungen Leute. Ne?
Ja, 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 aber Graffitis auf Zügen, ich meine, ist das noch...
Ist das noch Street? Ist
das kann
noch
man das nicht? Kann man das nicht auch irgendwie ins Internet bringen, diese Zerstörungswut, dass man einfach mal, keine Ahnung, mal bei Facebook mit dem Edding drüber geht oder so? Ist doch vielleicht besser.
Das ist ja mein Hauptthema für die heutige Sendung. Ich möchte so ein bisschen in die Zukunft gucken, 2014. Oh. Und auch so ein bisschen mal sehen, wo geht der Trend hin, was werden die neuen Trends und was wird jetzt komplett aus der Mode kommen dieses Jahr so, ne? Mhm. Und ich glaube, dass es auch so weit ist, dass die Verwahrlosung der Jugendlichen, dass die jetzt ein Ende gefunden hat. Mhm. Und ich glaube, dass bald Kinderarbeit wieder total im Kommen ist. Weil die Kinder, zum Beispiel am Prenzlauer Berg, alle mit ihren ziemlich liberalen Erziehungsmethoden und so, die Leute, die sind überfordert davon. Und dann wird es Zeit, Kinder wieder ins Arbeitslager zu stecken. Deswegen werde ich jetzt einen Kartoffelacker aufmachen und den werde ich tagsüber vermieten für Kinder, für von gestressten Opinion-Leadern, die dann da mal richtig harte Arbeit kennenlernen.
Als Ergänzung zur Stay Stupid Akademie, die ja auch in diesem Jahr gegründet, also die ist gegründet, aber die wird in diesem Jahr wirklich groß aufgezogen. Unser Kindergarten, bei dem Kinder niemals schlauer werden als ihre Eltern. Und wir machen einfach... Ich meine, guck mal, erstmal Frauen wurden zur Arbeit gezwungen. Nee, Quatsch. Anders, das muss man anders formulieren. Erst kam die Gleichberechtigung für die Frauen. Dann kam die Gleichberechtigung für die Männer. Und jetzt, warum nicht auch Kinder? Warum sollen nicht auch Kinder Teil des Arbeitsmarktes werden? Die lungern doch eh zu Hause nur rum, Gameboy Advance oder was die da spielen mit dem Gamelink-Dialogkabel. Ja. Die müssen mal ein bisschen anpacken und ich glaube, die wollen auch anpacken.
Die müssen vor allem mal wieder anpacken.
Ja, weil ich meine, in Deutschland geht's bergab.
Ja, und das wird mal wieder Zeit. Ey, guck mal, meine Großeltern zum Beispiel, die haben nach der Schule noch auf dem Kartoffelacker gearbeitet.
Ja, ja.
Und weißt du, was das bedeutet? Zwei Generationen vor uns haben die noch auf dem Kartoffelacker gearbeitet. Und was machen die jetzt? Die ackern nur noch im Internet jetzt. Genau wie du.
Ja.
Du bist die erste Generation Internet, Jan.
Ja, ich weiß. Ich weiß, das ist, daher kommt auch dieses
Und das ist die schlimmste Generation, ja, weil die kann noch nicht ganz damit so gut umgehen.
Genau.
Weil ich glaube, die späteren Generationen, die wissen genau, wie sie das abzuschätzen haben.
Also das Ding ist, quasi während mein Vater noch sein Mofa selbst zusammengeschraubt hat und immer wusste, wie man einen Ölwechsel macht am Auto, weiß ich halt, wie man einen Rechner zusammenbaut und kann meine RAM-Bausteine selber reindrücken. Aber darüber hinaus habe ich quasi meine Jugend mit so viel technischem Kram vergeudet, dass eher in so eine Art Klugscheißertum abgeglitten ist und das nicht wirklich fundiert ist. Das ist echt ein Problem. Also zum Beispiel so Leute wie Sascha Lobo oder sowas. Wer kriegt das hin, das wirklich fundiert zu machen? Das kann aber auch vielleicht an seiner Frisur liegen, weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht genau. Aber jetzt kommen wir nochmal zu Pofalla ganz kurz, weil ich finde es eigentlich schlimm, wirklich, dass der jetzt da arbeitet, also dass der in die Deutsche Bahn vielleicht, also dass der da so schnell...
Ja, ich meine, die Deutsche Bahn kann natürlich so sprühende, extrovertierte, charismatische Typen wie Ronald Pofalla sehr, sehr gut gebrauchen, um bei den Leuten gut
Aber
das also wenn einer das Gesicht, jetzt schon das Gesicht der Deutschen Bahn ist, das ist Ronald Pofalla. Ronald Pofalla ist sowohl das Gesicht als auch die Frisur der Deutschen Bahn für mich.
Und meinst du, das würde den gleichen Aufschrei geben, wenn es auf einmal heißen würde, Jan Böhmermann wird neuer Chef von Radio 1?
Ja, ich meine, warum denn nicht? Weißt du, ich habe Robert Skopin ehrlich gesagt schon seit Monaten nicht mehr im Sender gesehen.
Ich auch nicht. Ich habe ihn das letzte Mal im Sommerfest gesehen mit
Da weiß ich aber nicht, ob der das war, der war so weit weg auf diesem Thron.
Ob der sich schon so einen nachgebaut hat?
Kann sein, ein Cyborg.
Ein Cyborg vielleicht, ne?
Ja. Ich glaube, dass Robert Skopin dieses Jahr, ich glaube, der wird beim RBB aufsteigen. Ich sag nur Stichwort Intendant. Es wäre mal an der Zeit, dass endlich mal ein Mann Intendant wird beim RBB.
Das würde ich auch super finden. Ich wollte mich kurz von Marius verabschieden.
Ja, vielen Dank für diese zahlreichen Wortbeiträge.
Marius, habe dich immer gemocht, egal was die anderen sagen. Viele so, ja, Marius, komischer Typ. Ich habe dich immer gemocht. Und der Song mit Sido ist geil.
Ja.
Kuss auf die Eichel. Tschüss.
Ja, ciao.
Tschüss.
So, jetzt habe ich noch Christina in der Leitung. Die kann dir vielleicht helfen. Christina?
Hallo.
Hallo.
Ganz kurz mal.
Es wird alles nur noch schlimmer.
Ja, das ist das Problem. Aber siehst du mal, was Jan für ein Opfer ist mit dem Internet?
Opfer.
Der ist wirklich nur noch Internetopfer.
Ja, ich bin Internetopfer. Ich habe heute gearbeitet.
Im Internet?
Nee.
Livecam? Machst du Livecam? Sag mal deinen Namen. Dein Künstlernamen.
Ich war im Studio.
Chantal Sherry.
Was?
Nichts.
Was hast du denn gearbeitet, Christina?
Naja, so was Ähnliches wie ihr, nur ein bisschen anders.
Bei Jam FM oder bei Kiss FM oder sowas?
Nein, im südlichen Deutschland.
Wo denn? Was?
Und was hast du da gemacht?
Naja, stundenlang Musiktitel anmoderiert und nebenbei wollte ich meine Mails checken über mein iPhone. Und das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich 3,5 Stunden im Internet nach einer Lösung gesucht. Es war schrecklich.
Mhm. Aber was war denn das Problem? Vielleicht kann ich dir mit einem Satz helfen.
Die sind einfach, der Pop-Server ist nicht.
Ja, der Pop, also der kann die, das ist ein ganz einfaches Problem. Da musst du einfach das Handy ausmachen und wieder anmachen.
Das war die die Lösung.
Ja.
In irgendeinem Forum stand dann, wirklich nach 3,5 Stunden, ich war völlig durch.
3,5 Stunden, da muss ich aber sagen, da bist du wirklich auch noch nicht so richtig in der Internetwelt angekommen, weil sowas kann man in 2 Minuten bei Google erfragen. Wirklich.
Oh Mann, ich hätte einfach mal bei euch anrufen sollen.
Ja, wir sind auch so eine Art IT-Hotline eigentlich. Man kann sich mit allen Fragen an uns wenden. Wir machen, übrigens, ja. Weihnachten ist ja wirklich, also Weihnachten ist ja echt die Zeit, wo man eigentlich nur nach Hause fährt, um seiner Mutter den Rechner immer zu richten. Immer Weihnachten kriegt die ein neues Betriebssystem drauf und dann wird mal wieder irgendwie alles mal runtergeputzt, die ganzen Viren runtergelöscht. Immer Weihnachten werden die Eltern computermäßig versorgt.
Mütter auch immer diese Geschichten, sag mal, ich habe diese E-Mail bekommen, bitte klicken Sie unbedingt hier raus, sonst werden Sie verklagt. Und
ja.
Das habe ich dann gemacht.
Ja, genau. Oder noch viel schlimmer, das ist mir kürzlich passiert, ich war im Telekom-Laden. Kann ich ja ruhig mal sagen, ich bin Telekom-Kunde, ja. Weil das ist sowas wie die Deutsche Bahn nur für Leute, die auch mein Handy benutzen. Und ich stand im Telekom-Laden, weil ich eine neue SIM-Karte wollte. Und das Schlimmste ist, Menschen so Mitte 50, hallo liebe Radio 1-Hörer, im Telekom-Laden, die gerade ein frisches technisches Gerät von ihren Kindern geschenkt bekommen haben oder sich vornehmen, sich selber eins zu kaufen, um mit ihren Kindern gleichziehen zu können. Ich habe mehrere 55- bis 60-jährige, ich würde mal sagen Lehrerinnen und Lehrer gesehen, die da standen mit dem iPad Mini in der Hand und sowas sagten wie zum Beispiel, wo kommt denn da der USB rein? Und
genau.
Meine CDs, kann ich die damit abspielen? Und ich glaube, ich weiß nicht, die müssen in Afghanistan geschult sein, die Telekom-Mitarbeiter, weil das ist so eine Psychofolter, da zu stehen und diese geballte technische Inkompetenz, jeden Tag. Und dann stehst du als Kunde.
Ja, also wenn ich in den Laden gehe, ich lasse mir eigentlich fast gar nicht beraten. Meistens weiß ich schon konkret, was ich will. Und dann diese stundenlangen Nachfragen immer.
Ja, das hasse ich am meisten, dass du so ewig, und vor allem ältere Leute, die wollen ja auch auf ihr Recht kommen.
Ja.
Das heißt, die wollen ein langes Beratungsgespräch. Die wollen nicht mit 2 Sätzen da irgendwie abgeserviert werden, sondern da musst du richtig lange warten. Und rate mal, wenn wir alle alt sind, wie lange wir dann beim Gehörgeräteakustiker warten müssen, bis wir dran sind, weil alle werden taub sein, weil wir ja immer so laut Musik hören. Das hat man schon in den 80ern gesagt.
Das mit dem Altwerden finde ich eh eine spannende Frage. Du hast doch gesagt, was dieses Jahr alles so passieren wird und so weiter.
Ja, ja.
Manchmal denke ich mir, wenn ich die alten Leute zum Beispiel sehe, eben in so Läden, wie die aussehen, also wo die ihre Hosen und so einkaufen gehen,
ja.
Wie sehen wir denn dann mal aus?
Wir sehen jetzt schon so aus. Uns fällt es nur nicht auf, weil wir denken, wir sind jung, weil wir in einem Medienbetrieb arbeiten. Dabei sind wir tragische Clowns.
Ja.
Oh Gott, wie schrecklich.
Ja. Christina, wo arbeitest du denn bei welchem Sender?
Darf ich das hier sagen?
Ja, klar, natürlich. Wir sind noch eine große Familie.
Es ist ein Sender in Würzburg.
Radio Würzburg.
Gibt's in Würzburg schon Radio jetzt?
Ja, in Würzburg ist ein wunderbares Städtchen. Es liegt am Main.
Sag mal, da war ich schon mal bei einem Radiosender, glaube ich.
Berge ringsrum.
Sag mal, wie heißt der Sender? Ich war, glaube ich, schon mal bei einem Sender in Würzburg.
Ehrlich? Also es ist wahrscheinlich der, wo du noch nicht warst.
Sag mal. Jetzt sag doch mal.
Das kann ich nicht sagen.
Doch, lass dir das doch nicht aus der Nase ziehen.
Bitte was?
Lass dir das doch nicht aus der Nase ziehen. Ich finde das eh raus. Ich bin Internet-Experte.
Also,
warte,
und zwar? Wenn der eine Sender ist, dann ist Charivari der andere.
Achso, Charivari. Da kommt doch, sag mal, kommt nicht von Radio Charivari, kommt da nicht, doch nicht.
Ist da nicht ein Skandal gewesen? Weil
war
da
nicht irgendwas mit Charivari?
Ist ein ganz, ganz toller Sender und sollte man unbedingt mal einschalten, wenn man durch Würzburg fährt.
Okay.
Christina, schön, aber du hörst trotzdem unsere Sendung, um auch für dich neue Akzente und neue Ideen zu sammeln für deinen kleinen, beschaulichen Radiosender.
Oder um mal zu gucken,
so
wie man es nicht macht.
Lieber Olli. Ja.
Ist das richtig? Hast du viel geklaut schon von uns?
Das sage ich doch jetzt hier nicht. Nachher kommt dann nächste Woche der Brief oder die E-Mail vom Anwalt.
Ich habe den gleichen ich habe jetzt auch einen Anwalt tatsächlich.
Warum das denn?
Und zwar, ich habe den gleichen Anwalt wie Sai Vanadu. Das ist kein Witz. Das jetzt war, ich habe mir jetzt einen Anwalt, falls Leute Verleumdungen oder illegale Facebook-Seiten über mich eröffnen oder bei YouTube was hintun, die werden jetzt gleich verklagt. Ich will
wirklich
jetzt auch
cool,
dieses Jahr will ich auch mal abmahnen. Ich wurde meinem ganzen Leben so oft abgemahnt von Bibliotheken. Das hat damals schon mit einem Schülerausweis angefangen, hier in der Bücherhalle, da bin ich abgemahnt worden. Ich bin meinem Leben so oft, ich bin von meinen Eltern abgemahnt worden, von meinen Freundinnen, ich bin von meinem Arbeitgeber abgemahnt worden. Jetzt mahne ich mal ab.
Und zwar den kleinen Mann. Und ich mahne dich mal ganz kurz ab, und dich auch, Christina, dass wir mal ganz kurz Pause machen müssen, um Thomas Hübner die Haschqualität in der Hasenheide vorlesen zu lassen. Wir sind aber gleich wieder da.
Mit einem heißen Tipp auch noch, oder?
Oh, auch das noch. Bleibt alle dran. Wir sind gleich. Nicht auflegen, bitte. Wir sind alle gleich wieder da. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hallo, hier ist Olli Schulz.
Ey, hier ist Jan Böhmermann.
Ja, Jan Böhmermann, der auf jeden Schmutz im Internet reinfällt. Der gutgläubige, der liebe,
genau.
Gute, alte, gutgläubige Jan Böhmermann.
Genau, ich mache auch jedem die Tür auf. Und der Enkeltrick, schon 1000 Mal mit mir gemacht. Ich verrate allen Leuten meine Geheimnummer. Der gutgläubige Jan, das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich war so zynisch, ich war so abgefuckt. Aber jetzt habe ich mir vorgenommen, bis zum Ende meines Lebens, falle ich einfach auf alles rein. Einfach um dem Karma, was, nee, sagt man das so, dem Karma was zurückzugeben? Nee, um mein Karma wieder ins Lot zu bringen.
Aber um einfach, du willst dich der Welt öffnen, mit offenem Herzen.
Ja, und man muss auch mal, ehrlich gesagt, dieses ganze Mediengehype, man muss auch mal rauskommen aus dieser ganzen Medienecke. Man muss einfach mal ein echter Mensch werden, mit Fehlern, mit Ecken und Kanten. Weißt du, so einer wie zum Beispiel Thomas Gottschalk, gestern Abend bei 30 Jahre RTL. Und der Thomas Gottschalk, der ist auf der einen Seite ein Entertainer und auf der anderen Seite ist er eben auch immer Mensch geblieben. Immer volkstümliche Domizile zum Wohnen, Schloss am Rhein, Riesenhaus in Malibu. Das ist was, womit sich der kleine Mann identifizieren kann.
Ich fand das gar nicht so schlecht, diese RTL-Show, muss ich sagen, weil ich bin ja auch als Kind der 80er mit Kabelfernseher aufgewachsen und wir haben in einem Testgebiet gewohnt und hatten ganz früh RTL und Sat.1, deswegen wollten die anderen immer aus der Schule nachmittags bei mir abhängen, weil wir dann Kabelfernsehen gucken konnten. Das war damals noch eine große Sache.
Ja, ja.
Und dann
ja,
haben die so ein bisschen über die alten Zeiten und damals zum Beispiel diesen Karlchen, das fand ich gut, von Björn Hege Schimpf. Das war so völlig, also da war so eine Puppe, die hat um 19.20 Uhr angefangen, über die Welt zu philosophieren. Ob das jetzt gut oder schlecht war, keine Ahnung mehr, aber es war auf alle Fälle mal was anderes. Damals hatte RTL eigentlich ganz gute, innovative Ideen. Heute ist ja nur noch Olli Geissen da zu sehen und den kann ich nicht ab.
Ja, irgendwie ist der so, ne?
Ich weiß nicht wieso, kann ich nicht ab. Aber da waren auch ganz viele Leute. Es war eine ganz Rede. Also es war eine Emotion. Gabi Köster war da.
Oh, Fernsehauftritt. Ja, nee, es war nicht ihr erster Fernsehauftritt. Sie war ja schon öfter mal im Fernsehen.
Ich gucke so selten Fernsehen. Ich habe mir nämlich auch, das muss ich sagen, vor 2 Wochen das erste Mal seit 13 Jahren wieder einen Fernseher gekauft.
Oh, was ist es für einer?
So ein OLED? Flatscreen von Samsung für 400 Euro mit Soundsystem drin, habe ich beim Mediamarkt abgeschnappt. Hier im Das Schloss in Steglitz.
Da war ich auch schon mal. Da ist
da gibt's immer diese beschissen Radiowerbung. Das Schloss.
Das Steglitz. Und da ist doch auch Kiss FM drin, oder?
Kann sein, aber
ja.
Man denkt dann immer an irgendwas Großes und das ist eine ganz normale Einkaufsmeile und genau. Da sind vielleicht so 3 Zacken oben irgendwie von außen im Haus und deswegen nennt sich das Schloss.
Ja.
Auch völlig, aber, und da gehe ich immer dann, also da gehe ich öfters mal einkaufen und da habe ich mir einen Fernseher gekauft. Hm. Und jetzt habe ich wieder einen Fernseher, Jan, und jetzt weiß ich einmal abends, was ich machen kann. Fernseh gucken.
Ja.
Aber das Fernsehen, da erzählen sie einem nicht so viel Mist wie im Internet.
Da muss man mal sagen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier ausbreiten darf. Olli, du hast ein gesundheitliches Problem. Ist das, kann man das?
Ja, ich habe Silvester im Krankenhaus verbracht. Das ist kein Witz.
Mal ganz kurz mal, das muss man mal stehen. Du hast Silvester, Olli, du hast Silvester im Krankenhaus verbracht.
Ja, ich bin in die Notaufnahme gefahren, weil ich Bandscheibenprobleme habe. Ich konnte nicht mehr gerade gehen. Mhm. Ich habe eine krumme Wirbelsäule und ab und zu rastet die linke oder rechte Seite von meiner Bandscheibe aus. Und dann war das so schlimm, dass ich in die Notaufnahme musste und eine Infusion bekommen habe.
Oh, also Schmerzmittel.
Schmerzmittel. Mhm. Um 16 Uhr war das. Um 16 Uhr. Und dann war ich da und bin relativ schnell rangekommen bei der Notaufnahme. Mhm. Und die ganzen Ärzte waren schon relativ angespannt, weil schon tagsüber die ersten Vollidioten kamen, die den Böller in der Hand haben loslassen lassen.
Ja, obwohl, man muss schon sagen, Raketen und Böller, nur die coolen halten es bis fast zum Schluss aus. Man muss ganz bis zum Schluss, bis die Lunte fast abgebrannt ist und dann darf man erst werfen.
Aber das sollte man nicht mit den dänischen illegalen Böllern machen, die hier irgendwie ab und zu auch im Umlauf sind. Und das machen, glaube ich, immer noch irgendwelche Typen. Und dann war es war wirklich wie in einem Film. Ich komme gerade dran, da kommt ein Typ mit einem Kumpel rein und es ist kein Witz jetzt, freiwillig Sweatshirt an und brüllt, meine Hand.
hoffentlich war es die linke, die rechte braucht er ja noch zum...
Ja, zum okay, auf alle Fälle. Meine Hand. Und die ganze Zeit meine Hand. Und ich habe innerlich, also ich wollte natürlich, dass der gesund wird wieder, weil ich allen Menschen nur Gutes. Aber ich habe auch gedacht, hier schon wieder einen halben Liter Sangria im Kopf gejagt oder so ein Eimer, 5 Liter. Und dann natürlich hier powermäßig vom Balkon aus die Leute beworfen.
Ja.
Selber schuld.
Du, mir ist eingefallen, ich war Silvester auch in Köln, in einem Stadtteil, der heißt Kölnberg, Mescherlich. Ja. Das ist quasi so das Neukölln, aber ausgelagert. In Köln ist es so, dass man quasi die kompletten sozialen Brennpunkte einfach vor die Stadttore schiebt. Das ist so ein bisschen aus Mittelalter-Tradition noch übernommen, wo man damals auch Hexenverbrennung muss nicht auf dem Marktplatz sein, das kann man ein bisschen außerhalb machen. Und deswegen sind um Köln herum so Orte wie Pulheim, Bergheim oder eben der Kölnberg entstanden. Da sind die ganzen sozialen Brennpunkte. Und da ist mir eingefallen, als jemand, der auch immer das Leiden und die Arbeit der Wissenschaft, der deutschen Wissenschaftsszene im Blick hat, dass man zum Beispiel komplette sozialwissenschaftliche Studien einfach knicken kann. Man braucht gar keine Sinusmilieus oder irgendwelche Umfragen machen. Man muss einfach nur gucken, wo wird Silvester am meisten geknallt und man weiß direkt, wie das Einkommen ist. Man weiß direkt, wie viele Kinder die Familien haben. Und es war wirklich, ich habe, wenn ich die Augen zugemacht hätte und ein bisschen Fantasie, hätte ich mich da locker in den Irak 1991 zurückträumen können.
Ne? Ich finde es fürchterlich.
Also
hast du geballert?
Ja, natürlich. Ich wiederum bin in so einem, ja, lebe zurzeit in so einem Stadtteil, wo Menschen, ja, ich sag mal, die es geschafft haben, sich hochgearbeitet haben, aber die trotzdem dieses Proletarische nicht so aus sich rauskriegen. Ja. Und da wird immer noch genauso viel geballert wie am Kölnberg. Und auch mit Knallerkrieg dieses Jahr. Also zwei Straßenseiten, die sich hinter Autos in Deckung begeben haben und einfach gegenseitig mit China-Böller D beworfen haben und so. Es musste wirklich eine Hundertschaft kommen,
um uns anderen. Genau wie bei mir in Hamburg-Stelling damals. Da gibt's auch so dicke Jugendliche, die stehen den ganzen Tag auf dem Balkon und damals haben wir einen Schinken gesagt. Weißt du, was ein Schinken ist? Das ist so eine ganz große Batterie voller Böller. Und die einfach einen Schinken rauswerfen, den ganzen Tag auf dem Balkon und noch nicht mal mehr hingucken, wenn das knallt. Sondern einfach nur noch so anzünden, raus. Und da hatten wir einen Typen, der hieß Arne der Pyromane. Und der hat dann immer das ganze Jahr über die Böller aufgeschnitten und das Schwarzpulver zusammen und dann in einen noch größeren Behälter und das abgeklebt und Versuche gemacht.
Oh je.
Und dann hat er irgendwann eine Handgranate von seinem Vater geklaut und hat die bei uns im Gebiet...
Der Handgranaten gesammelt hat?
Ja, der bei der Bundeswehr war. Und hat eine Handgranate losgelassen, zusammen mit Ingo Stecker aus meiner Parallelklasse.
Ist das so, dass Menschen, die bei der Bundeswehr arbeiten, können die ihre Bomben und Granaten mit nach Hause nehmen?
Offiziell nicht. Christina ist noch in der Leitung.
Ach, oh, sorry, Christina.
Christina ist auch.
Frohes neues Jahr übrigens euch noch.
Oh, frohes neues Jahr, Esther.
Frohes neues Jahr, oh, sorry.
Frohes neues Jahr, Esther.
7 Jahre schlechten Sex, wenn man sich das nicht direkt in die Augen sagt. Ist das oder so ähnlich, ne?
Ins Auge rein sagen.
Hast du geböllert, Christina?
Na, mit den Kindern so ein bisschen so Wunderkerzen.
Oh, mega lame.
Und das ist so scheiße mit Kindern, ne?
Und Bleigießen?
Ja. Bleigießen auch, ja. Die Hälfte auf dem Tisch, wie es halt so ist.
Oh, hört sich wahnsinnig.
Ja, aber wieso warst du in Berlin im Krankenhaus?
Ich war im Martin-Luther-Krankenhaus.
In Schmargendorf hast du mal erzählt.
Nee, im Grunewald wohne ich. Aber Schmargendorf klingt für mich, finde ich, so ein bisschen ominöser. Und das ist so, egal was ich hier in der Sendung erzähle, irgendjemand schreibt es dann immer auf Wikipedia. Und da stehen sowieso die größten Lügen über mich. Aber es ist ganz gut. Ja, ich wohne in Schmargendorf.
Aber wie war es denn da überhaupt?
Ruhig war es, ruhig. Sehr, sehr ruhig. Ich bin einmal raus um 0 Uhr und habe dann illegale Böller, die ich mir aus Dänemark besorgt habe. Einmal habe ich eine ganze Batterie losgeschossen in der Straße. Und da sind die ganzen Omas wirklich umgefallen. Und dann bin ich wieder rein.
Ja. Und Stichwort ist übrigens bei uns im Knallerkrieg Bombette. Das sind diese 90-Schuss-Dinger, die kosten irgendwie 30 Euro. Das ist wie Raketen mit 45 Meter Schussweite. Und dann verkaufen sie einfach 4-5 Stück von. Und dann nimmt man die unter den Arm und zündet die einmal an. Und dann kannst du da quasi wirklich, du schießt wirklich 60-70 Sekunden eine Rakete nach der anderen. Und die fliegen richtig weit. Richtig weit. Man darf die aber nicht nach oben schießen, sondern man muss die schon waagerecht schießen. Krass, ne?
Ey, Jan, wir haben ein Trinkspiel gespielt. Wir haben dieses Jahr wirklich vorm Fernseher Silvester gefeiert.
Ach, guck.
Und wir haben ein Trinkspiel gespielt. Und zwar in jeder Fernsehgala, jeder Sendung, wo Ross Anthony auftritt, haben wir einen Schnaps getrunken.
Und
Ross Anthony war 8-mal zu sehen. Kein Witz. Der war im MDR, der war in der Silvestergala vom 1., der war beim 2. am Brandenburger Tor, der war bei der RTL Silvestergala, der war im NDR zu sehen, der war überall. Also wir haben wirklich 7 oder 8 Schnäpse getrunken. Und Ross Anthony, der mausert sich gerade zu einer Universalwaffe im deutschen Mediengeschäft.
Ja, der ist zuletzt ein bisschen gehypt durch Jan auch, oder?
Ja, ja. Also wir haben auch zusammen viel Zeit verbracht im Rahmen der Sendung.
Der ist überall gewesen und der verbreitet immer gute Laune.
Ja,
und der ist immer gut gelaunt, ist immer happy und ist einfach froh dabei zu sein. Den kann man das nicht übernehmen. Das ist wie so ein Haustier, wie so ein mediales Haustier, den man einfach gerne mag, weil der einfach dabei ist und gute Laune macht. Und der will niemand was Böses, keinen zynischen Spruch, tanzt und singt einen alten Schlager, trägt ein rosa Jackett und die Welt ist nochmal in Ordnung.
Ja, und man
das
weiß,
ist wie 82 ein
und
bisschen.
Und man weiß aus Erfahrung im Mediengeschäft, Menschen, die vor der Kamera immer gut drauf sind, sind auch hinter der Kamera immer gut drauf und haben sehr, sehr geordnetes Privatleben und sind vor allen Dingen... kann man jetzt nicht, sollte man auch nicht, aber nee, ist wirklich ein ganz feiner, lieber, netter Typ und ich habe es mal in der Sendung versucht zu erzählen, das hat aber nicht geklappt, weil wir immer so wenig Zeit haben, das kann ich ja hier mal erzählen. Die Telefonnummer von Ross Anthony war die erste Nummer, die ich jemals ins Handy eingespeichert habe, weil der damals noch, ganz früher, in Bremen im Musical-Theater bei Hair mitgesungen hat und die Premiere von Hair war am 11. September 2001 und ich sollte als Reporter hingehen und mich abends mit dem Star des Musicals Ross Anthony treffen und ein Interview führen, aber es kam nie zu der Aufführung von Hair, weil der 11. September dazwischen kam und alle dann apathisch auf ihren Sofas saßen und gedacht haben, oh Gott, jetzt ist Weltkrieg und deswegen fand das nie statt und deswegen habe ich Ross Anthony nie angerufen, außer danach, um mal anzugeben, so nachts um 3 mit Freunden oder so.
Und dann irgendwelche subtilen...
Ross! Weil er wusste natürlich nicht, wer ich bin, ist ja klar. Ich wusste aber, wer er ist.
Ja, habt ihr denn jetzt mal was zu tun gehabt? Der war auch in deiner Sendung, oder?
Ja, das war super. Und der war wirklich echt ein
das
wirklich
ist ein
ganz
guter
toller,
Typ, glaube ich auch. Ich fand es auch gar nicht schlimm, den zu sehen. War mir lieber, als dann nochmal Tony Marshall mit seinem hier Mini-Plea zu sehen, der ja auch immer nochmal auftaucht. Christina, letzte Frage an dich. Wie hast denn du die Wende verbracht damals?
Um Gottes Willen, da war ich 11.
Ja, und aber ich meine, bist du auch gleich rübergefahren in den Westen?
Nee, aber ich komme ja aus so einem ganz kleinen Dorf und ziemlich schnell nach der Wende kamen dann die ersten Ossis dann zu uns ins Dorf und das war ziemlich aufregend, da kann ich mich dran erinnern.
Habt ihr die denn so angeguckt, das ist genauso, als wenn wir dann so ein afrikanisches Dorf fahren und dort irgendwie...
Ich glaube ja und ich schäme mich wirklich dafür, das will ich jetzt mal hier ganz öffentlich sagen, aber es war so.
Christina, es ist dir alles vergeben, wir haben Anfang Januar, du kannst dein Leben neu ordnen, du hast Chancen für 2014, irgendwie das alles, mach doch mal vielleicht eine Sendung der Osten im Fokus oder so bei euch.
Ja, bei Radio Charivari. Du, ich wünsche dir alles Gute, grüß mir Wiesentheit und vielleicht schaffst du es eines Tages mit Udo Lindenberg zu treffen.
Grüß
und hoffentlich gibt es heute Nudeln und eine schöne Cola Light dazu.
Genau.
Wir spielen gleich noch was von David Bowie für dich.
Für
den
wir in so eine Fließdecke eingewickelt, ja?
Genau.
Bis bald.
Tschüss.
Danke,
ciao. Ich habe sie gerade ein bisschen gestalkt, während du mit ihr geredet hast.
Hast du, ne?
Ja, ich kann das nämlich doch eigentlich ganz gut mit Internet, nur manchmal bin ich dann so hastig und huschelig und ich irre mich wirklich sehr selten, aber wenn, ist es halt direkt dick Thema im Spiegel, ne?
Aber ja, ein bisschen.
Also völlig durchgedreht.
Wir werden von
Olli Schulz hat jetzt einen Anwalt und Jan Böhmermann denkt, er ist der Allergeilste.
Ich habe nicht einen Anwalt, ich habe den Anwalt von Cy Vanadu.
Oh, auch den noch, guck mal an.
Und der ist seit Jahren, der hat damals Cy Vanadu auch rausgeboxt
beim
Rödelheim-Hadern-Projekt. Und du weißt, was fade Jungs das sind.
Ja, genau. Ja, der eine soll ja schon mal Stefan Raab was auf die Nase gegeben haben. So ein krasser Typ ist
der. Der soll eine Kopfnuss ihm gegeben haben.
Ja, und der soll auch das Badewasser von Schwester S getrunken haben.
Genau, und danach ist seine Karriere richtig explodiert.
Genau.
Was macht Moses P. eigentlich?
Ich produziert der nicht irgendwie Philipp Poisel oder so?
Nee, das würde der. Nee, das glaube ich nicht. Das ist ein Rapper, Moses P. Der kann rappen nur.
Rapper.
Das ist ein Rapper.
So, Olli,
ich würde aber Britta noch kurz dazu holen. Hast du noch Lust? Ich finde es so toll, wenn wir Frauen dabei haben.
Ja, finde ich auch gut, aber wir haben noch so eine Liste an Themen. Wir müssen noch so viel besprechen heute.
Das können wir auch mit Britta machen. Britta, hallo.
Hallo, Olli,
Hast du Lust, das nächste Thema mit uns hier zu besprechen? Jan hat noch ein Thema, was er besprechen will.
Ja, also es geht jetzt um ein Thema, das ist ein bisschen schwierig, aber es ist auch wieder ein Mediending.
Ja.
Warum interessieren sich seit einer Woche sämtliche selbst seriöse, also wenn man davon sprechen kann, selbst seriöse Mediendienste und Nachrichtenseiten, warum interessieren die sich für die fucking Helmkamera von Michael Schumacher? Das war 24 Stunden, die 1 auf Spiegel Online, 3 Tage auf Bild.de. Was, bin ich zynisch oder ist das richtig, im Subtext zu lesen?
Das verstehe ich
auch
nicht.
Und vielleicht, wenn wir die Helmkamera kriegen, vielleicht kriegen wir ja den Film zu sehen von dem Unfall und dann können wir den vielleicht auf unserer Seite zeigen.
Genau, darum geht's nämlich, glaube ich auch. Und das ist wieder so traurig zu sehen, dass jetzt alle versuchen, den Unfall dann irgendwie noch auf dem Video zu zeigen. Ne?
Also, das ist doch wirklich, also,
genauso
schlimm. Alle nur wieder die Kohle rausschlachten.
Ja. Aber genauso schlimm und traurig finde ich es auch, dass es dann immer wieder Leute gibt. Ich habe ja nun mal auch eine private Facebook-Seite, wo ich nie was schreibe, wo ich mich aber einloggen muss, um auf meine offizielle Musikerseite zu kommen. Und dort schreiben dann immer Leute, was hat dieser Schumi eigentlich gemacht, dass er jetzt überall in den Medien ist? Mann, der ist sieben Jahre lang Weltmeister gewesen.
Der erfolgreichste deutscher Weltstar.
Ja, und er hat nun mal verdammt nochmal abgeliefert in der Formel 1. Ob man ihn mag oder nicht, ist doch scheißegal. Er hat auf alle Fälle abgeliefert und er war jahrelang in den Medien, also kann man sich auch irgendwie besorgt um seine Gesundheit zeigen.
Ja, und dieses ganze Rumgeheule, warum ist er jetzt Thema in der Tagesschau? Das ist einfach mal der krasseste deutsche Sportler, der ist quasi das, was Boris Becker verkackt hat, hat der einfach richtig gemacht. Der hat einfach aufgehört, ein bisschen zu spät vielleicht, aber hat danach einfach normal cool weitergelebt und deswegen ist es auch noch ein cooler Megastar.
Ja, und dann gibt es so Leute, die finden das dann so krass subversiv, wenn sie so schreiben, so, ja, guck mal hier, der Schumi, was gibt denn der jetzt? Ja. Warum ist denn der jetzt? Weil es gibt doch jeden Tag Leute, die Unfälle haben oder sterben oder so. Klar gibt's das, aber Schumacher kennt man nun mal und er ist jemand, der irgendwie für den Rennsport eine Menge gemacht hat, hat eine Menge Fans, warum darf man darüber nicht schreiben?
Und du hast ja nicht so eine bizarre, komische, Michael Jackson-artige Familie, die da rumstiefelt, sondern das sind echt normale Leute aus Kerpen und das ist echt... das ist so irgendwie...
Ärgert mich schon wieder.
Ja, das ist echt... und der Unfall ist auch wahnsinnig tragisch. Also mich wundert es selber, wie ich da irgendwie... ich bin da sonst nicht so anfällig für, aber das finde ich echt hammerhart.
Ach.
So. Ja, weil ich weiß, wenn er fährt nicht mal schnell und dann stürzt er so unglücklich, so ein ganz tollpatschiger Scheißunfall und dann geiern die alle nach der fucking Helmkamera. Da ist eine Helmkamera drauf,
Ja, und Leute, es gibt auch noch was Neues, nämlich ein anderer Tourist hat das anscheinend gefilmt.
Und der hat es an die Polizei weitergegeben und es schwingt auch da der Vorwurf mit, warum hast du es nicht an Bild.de geschickt, 1414 oder wenigstens an Spiegel Online.
Traurig ist es. Britta, wir leben in der traurigen Welt. Was wird 2014 besser?
Alles, denke ich. Kommt doch auf die innere Einstellung an, oder?
Ja, aber wir sind auch nur kleine Rädchen im Getriebe.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt.
Ja, aber wenn man sich doch auf das Positive und Schöne konzentriert, dann hat man ja auch schöne und positive Gedanken.
Nee, das, wenn ich zu sehr ins, bei mir, ich habe ja immer, ich denke immer, wenn man zu viel im Positiven lebt oder so denkt, dann passiert immer erst recht was Schlimmes. Ich bin Skeptiker. Ich komme aus Hamburg, da wird nicht so viel. Da aus meiner Ecke, wo ich herkomme, in Hamburg-Stelling, da hat man einfach nicht euphorisch in den Tag gelebt.
Ja gut, das kann natürlich daran liegen, dass ich heute Nacht auf der Hasenweide die
Hasenheide
Nacht verbracht habe und noch Nachwirkungen habe. Es kann auch daran liegen.
Hasenweide, kann aber auch sein.
Hast du Marihuana geraucht, Silvester?
Könnte sein.
Ist ja jetzt, glaube ich, legal, wenn man eine Tüte ist Colorado jetzt, dazu isst. Haribo Colorado, und dann kann man Haschisch illegal kaufen.
Wenn man das von Ströbele direkt kauft im Görlitzer Park, dann ist das abgesegnet.
Man erkennt ihn am Jutebeutel, am Fahrradlenker. Das ist, da ist ja alles voller Haschisch drin.
Und man erkennt ihn an einem T-Shirt, auf dem draufsteht, I like the Pope smokes dope.
Wie hat wohl der Papst eigentlich den Jahreswechsel verbracht?
Ruhig, glaube ich. Ziemlich ruhig.
Geknallt mit Freunden. Knallerkrieg im Vatikan. Ist ein schöner Tatortitel. Knallerkrieg im Vatikan.
Ja, aber es gibt doch schon hier, weiß ich nicht, irgendwas kann schon mal im Vatikan.
Olli, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal eben. Ich habe jetzt hier gerade von irgendeinem User, der hat mir so ein Bild zugeschickt und hat darunter geschrieben, das ist ein Meme und ich soll das weiterverbreiten. Jetzt habe ich das weiterverbreitet und dann sagen die Leute, dass das kein Meme war. Was ist denn eigentlich ein Meme?
Was ist ein Meme? Weiß ich auch nicht.
Der Paukerschreck.
Ich kenne mich einfach nicht aus. Also ich kenne mich im Internet nicht aus. Was ist ein Meme?
Weiß ich auch nicht.
Memo vielleicht.
Wenn man zwei gleiche Bilder aufdeckt auf einer Pornoseite, dann darf man die behalten und wer am meisten hat, hat gewonnen am Ende.
Keine Ahnung, ich kenne mich
nicht aus. Ich weiß es auch nicht. Ich schreibe es einfach nur so. Und ehrlich gesagt muss man auch gar nicht alles richtig machen da.
Mir hat einer geschrieben auf Facebook, da kann ich auch mal kurz eine Facebook-Nachricht vorlesen. Bis jetzt ganz gut eure Sendung, aber jetzt geht Hallenfußball weiter. Und da frage ich mich auch, welcher Vollidiot guckt denn noch Hallenfußball?
Die können nicht mal Fußball richtig schreiben, die schreiben Futsal.
Und dann spielt da irgendwie Manchester United gegen VfL Bochum. Und bei Manchester United sind irgendwelche abgehalfterten Typen, die vielleicht früher im Stadion mal rumsaßen, aber keiner der Weltstars spielt damit. Nee. Auf so einem verkackten Rasen irgendwo in Offenburg oder wo das wieder stattfindet. In irgendeiner Halle. Und dann denken sie, oh, Menu spielt gegen Bochum und dann heißen die nur Menu und das sind irgendwelche Alkoholiker, die irgendwie privat
Fans.
Ja, auf der alkoholischen Fans sind das, die sich das Trikot überziehen so. Ja. Wirklich, und dann so Hallenfußball geht weiter und dann spielen die auf engstem Raum 3-3 und jeder gibt sich Mühe, sich nicht zu verletzen, weil bald die Saison wieder ansteht und macht überhaupt keinen Spaß.
Und es regnet nicht und es heißt vor allem, warum heißt das eigentlich Futsal? Es heißt Futsal. F-U-T-S-A-L, Futsal.
Ja, aber seit neuesten erst. Früher hieß es nicht so.
Oder ist das wieder so ein Internetding, was ich jetzt nicht verstanden habe? Ich werde auch älter, glaube ich. Es kann auch daran liegen, dass ich mit 2040, ich werde jetzt 33 in einem Monat, ich bin mittlerweile auch aus diesem Alter raus, wo man immer, ich zum Beispiel aktualisiere ich meine Apps nicht mehr und meine Programme. Ich habe einfach keine Zeit mehr, stundenlang vorm Computer zu hängen, um mein Betriebssystem zu aktualisieren.
Ich habe ja auch keine Zeit mehr dafür.
Mach das nicht mehr irgendwann, ne? Irgendwann,
außer wenn meine Kinder da sind, dann mache ich das.
Um nicht so lange mit denen rumhängen zu müssen.
Aber muss Papa jetzt, das ist ja legendär. Ich war im ICE und neben mir war ein Vater mit seinem Sohn und der Sohn wollte unbedingt seinen Papa spielen. Und dann meinte der Vater, lass Papa jetzt mal die Festplatte formatieren. Im ICE. Ja.
Hat er manuell gemacht. Er hat die manuell mit so einer Stricknadel oder die selbst formatiert.
Keine Ahnung.
Ist egal.
Britta, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Bist du internetaffin?
Ja, es geht so, aber man versucht auch irgendwann mal abzuschalten, ne?
Ja, ja. Alles klar. Du, dann wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag.
Und, ich euch auch.
Und fühl dich mal gedrückt und lass dir mal von mir jetzt imaginär einen Donut in den Mund stopfen, weil heute ist Sonntag, der isst man gerne mal Gebäck.
Wunderbar, danke dir.
Du?
Ja.
Tschüss, Britta.
Tschüss.
Du, weißt du was, Olli?
Ja.
Eine ganz wirklich absolute Frechheit. Heute habe ich mit meiner Mutter... Wir sehen uns nicht so oft und habe ich heute mal telefoniert über Bildtelefon. Es gibt ja mittlerweile Skippe.
Kann die jetzt im Frauenknast mit Bildtelefon?
Ja, das ist einmal im Monat.
Ah.
Und dann, ich trage heute einen Pullover, den sie mir geschenkt hat, letztes Jahr zu Weihnachten. Also nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr zu Weihnachten. Und dann guckt sie mich an und das Erste, was sie sagt, was hast denn du für einen komischen Lehrerpullover an? Weil sie vergessen hat, dass sie mir diesen unfassbar, wirklich der hässliche, ich neige eh zu hässlichen Pullovern. Aber das ist von allen hässlichen Pullovern, die ich habe, der allerhässlichste. Aber das war keiner mehr im Schrank.
Ah.
Weil seit Mutti im Knast ist, werden die Pullis nicht mehr gewaschen.
Und jetzt hast du den getragen.
Ja, habe ich angehabt und dann hat sie den nicht erkannt, dass sie mir den geschenkt hat und hat dann quasi selbst...
Aber das ist ja ganz süß wiederum, aber ja, auch, ne?
Hat gedisst, was für ein scheiß Pulli ich anhabe, dabei hat sie mir den geschenkt. Und ich habe ihn getragen, um ihr eine Freude zu machen auch. Und zu sagen, hier, guck mal Mutter, ich trage den Pullover, den du mir geschenkt hast. Und sagst, was ist denn das für ein scheiß Lehrerpullover?
Ach, aber deine Mutter wird langsam alt auch. Die muss raus aus dem Knast.
Ja, du weißt ja, Sicherheitsverwahrung ist schwierig.
Das ist ja genauso ähnlich wie bei meinen Eltern. Die haben früher, auch in den goldenen 80er Jahren, haben
das wir, war eh alles besser.
Ja, da haben wir eine Erbtante gehabt, Tante Edeltraut aus Heidelberg. Ja. Und jedes Jahr, wenn die kam, wurden die Vasen, die sie eingeschenkt haben, rausgeholt und ins Wohnzimmer gestellt, die mega hässlich waren, weil man gehofft hat, dass man dafür später mal was erbt. Und dann ist sie gestorben. Und was mein Vater bekommen hat von ihr, war die Dia-Sammlung aus, von ihren Reisen vom, in Italien und Frankreich.
Keiner sehen wollte.
Die keiner sehen ja. wollte. Und ich habe sie jetzt und wollte sie eigentlich benutzen auf meiner nächsten Tour als Hintergrundprojektion.
Da darf man nicht wegen Rechte.
Darf man nicht wegen Rechte, weil Tanne Edeltraut war mit den Hells Angels verbunden.
Und den ganz krassen Anwalt, und zwar den von Moses Pelham.
Ja. Ach, naja, auf alle Fälle, man macht so Sachen für die Verwandtschaft und dann bringt das alles doch nichts. Ja. Hast du viele getroffen aus deiner Verwandtschaft?
Überhaupt nicht. Ich habe Weihnachten komplett alleine verbracht. Ich habe mir ein neues Bett gekauft.
Ganz für dich alleine?
Also ich habe so eine 80x2,10 Meter Matratze. Ich mag es schön schmal, ja. aber lang. Und das habe ich mir jetzt aber richtig, ich habe jahrelang in Ikea-Betten geschlafen und jetzt habe ich mir gedacht, Janni, mit dem Geld, was du bei Radio 1 einfährst, kannst du dir mal eine Matratze kaufen. Und zwar nicht so eine verkackte Latex- oder Kaltschaummatratze, sondern so eine richtige. Taschenfederkern ist das Zauberwort.
Ich habe Kaltschaum, mm-mm. aber das ist total super, oder?
Nee, eben nicht. Kaltschaum Warum? Ist, wenn du bist ja ein Transpirator, du schwitzt ja wahnsinnig viel. Und das
Ich schwitze wenig. Ich habe mir die Schweißdrüsen ausschaben lassen.
Nee, du denkst, du schwitzt wenig, weil dein Schweiß, der Nachtschweiß, bis zu 4 Liter schwitzt der Mensch in der Nacht. Und Kaltschaummatratzen bestehen nach bis zu 3 Wochen schon komplett ausschließlich nur aus menschlichen, also Schweiß und Hautschuppen, weil das alles da reingeht und nicht wieder rauskommt. Und bei den luftigeren Taschenfederkernmatratzen, die ja sehr dick sind, zum einen durch diese Springfederwirkung pumpt man ständig frische Luft durch die Matratze durch und Flüssigkeit tropft durch die waschbare Auflage einfach durch.
Mit den Betten ist das wie mit Internetportalen. Ein halbes Jahr, dann ist MySpace wieder out, dann kommt Twitter, dann kommt Facebook und so ist auch, erst war das hier das Boxspringbett oder Springboxbett, dann kam die Kaltschaummatratze.
Ich habe ein Boxspringbett.
Ich habe auch eins, aber dann, da liegt oben drauf noch eine Kaltschaummatratze.
Ja, ach so, als Topper. Das ist der Topper.
Als Topper, genau. Topper. Und darunter ist eine Matratze und dann kommt noch mal also noch so eine Art Matratze. Also
ja,
so ein, genau.
Ja, das so Box springen, dann kommt eine Matratze drüber und dann kommt ein Topper drauf.
Haben wir bei Rahaus gekauft.
Oh, guck mal an.
Das ist in Charlottenburg. Und die waren ganz unfreundlich zu mir, aber ich wollte unbedingt das Bett haben.
Ach, der deutsche Einzelhandel. Vielleicht, ja. Wie geht's dem deutschen Einzelhandel 2014? Wird's ein tolles Jahr wirtschaftlich oder nicht? Das besprechen wir gleich und wir werden gleich auch die großen 5 machen.
Nee, machen wir die dieses Jahr noch?
Wir können es vielleicht einmal noch machen. Wir können ja auch ein bisschen verraten, was wir mit der Sendung alles vorhaben in diesem Jahr. Wollen wir das schon mal so einfach ein bisschen ausbreiten gleich in der nächsten Stunde?
Das können wir machen. Aber machen wir die großen 5 nochmal. Ich dachte, wir würden 2014 die großen 5 mal weglassen und die großen 3 nur noch machen. 5 ist anstrengend.
Ja, genau. Vielleicht. Mehr dazu gleich und auch was mit dieser Sendung demnächst passiert. Es kann sein, dass sich bald alles ändert hier.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Tja, hier sind wir wieder. Zweite Stunde. Sanft und sorgfältig. Frohes neues Jahr.
2014. Hallo.
Hey, da sind wir wieder. Energy Radio.
0331 70 99 111. Wir müssen mal ein bisschen, wir haben wirklich eine pickepacke volle Themenliste heute. Es geht auch noch um das Thema, also wir haben noch Dschungelcamp und Hamburg, ein Riesenthema, Olli. Hamburg.
Ja, aber erstmal ist Andreas noch in der Leitung. Der wollte dich was fragen zur Festung Königstein.
Königsberg.
Achso, Andreas?
Sie ist gefallen. Hallo. Heißt jetzt Kaliningrad. Ist gefallen, aber schon vor 70 Jahren. Die Festung Königsberg, Andreas, ist gefallen.
Gesundes Neues!
Hey, frohes neues Jahr! Hey! Frohes neues Jahr!
Prost!
Ja.
Was Festung willst du? Königstein.
Festung Königsberg.
Königstein. Nein, Festung.
Königsberg. Königstein. Ist, war, glaube ich, aber nie eine Festung.
Nicht Königstein.
Breslau war Festungsstadt. Königsberg wurde überrannt. Vom Russen.
Festung Königstein. Sächsische Schweiz.
Ja.
Frage. Jan, du bist ja im Internet bewandert.
Ja. Sächsische Schweiz würde ich erstmal, erstes Stichwort Nazi bei Google eingeben.
So.
Ja.
Und durch wen wurde die Festung
Königstein
eingenommen?
Ja.
Von Teresa Orlowski damals, die hat die Pornos gedreht. Ja.
Gab es nicht auch ein Computerspiel, was sie hieß? Königstein?
Nein, ich habe keine Ahnung. Das war Wolfenstein.
Achso, Barbarossa.
Nein, aber zum Beispiel Napoleon war ja viele, viele Jahre da oben.
Andreas ist betrunken. Bist du betrunken, Andreas?
Nein. Der hat durchgefeiert, der war bis eben im Berghain.
Silvester drin. Laboratory.
Er war viele, viele Jahre da oben. Und
im Berghain, Napoleon, ja.
Du mit deinen Kreuzschmerzen. Also ich kann dir nur empfehlen, macht diese Tortur, ich habe es auch dieses Jahr voriges Jahr noch mit meiner Frau gemacht, hochwandern, die Festung erobern.
Aha.
für sich selbst?
Nicht mit meinem Rücken. Ich muss erstmal Muskeln aufbauen und versuchen, vielleicht muss ich operiert werden sogar, Andreas.
Nein, Olli, lass das.
Ich habe das im Juli hinter mir gehabt und ich kann dir nur empfehlen, mach es.
Was, die Festung hochgehen und dann sind die Rückenschmerzen weg oder was? Ich glaube, dann sind sie
da. Nein, aber es ist ganz einfach so, also ich sag mal so, vor dem Juli hätte ich es nicht machen können. Nachdem ich operiert wurde, nachdem ein Teil der Bandscheibe dann irgendwo weggenommen wurde.
Alter, jetzt okay.
Es geht auch mit weniger Schmerzen, aber es ging hoch, genauso auch wieder
runter. Ist ein voller Runterzieher.
Aber ich wollte nicht vom Thema ablenken. Ja. Ganz einfach, die Festung, musst du dir vorstellen, die liegt auf 430 Meter Höhe.
Ist ja nicht so hoch.
Und nur durch Felsen umgeben, die eigentlich auch Kletterern eigentlich wirklich nicht zugänglich sind.
Ja.
Und wer könnte dort Einzug erhalten haben, als einziger diese Festung eingenommen zu haben?
Napoleon, hast du schon gesagt?
Nein, Napoleon saß oben.
Ach so. Wer war denn das? Ich weiß es doch nicht.
Ein Schornsteinfeger.
Münchhausen? Nee, das war
ein Schornsteinfeger war es. Ach so, okay.
Der ist den Kamin hochgewandert, der wurde dann eine Woche lang festgehalten und dann wurde er begnadigt und wieder freigelassen.
Das ist so eine Art,
Das ist eine Legende.
Das ist so eine Art.
Das ist keine Legende, das ist wirklich.
Ah, okay. Wow.
Und der war dann noch bei Lanz, der Schornsteinfeger, hat drüber geredet.
bei Markus, ja.
Andreas, wir haben wirklich, Olli, wir können uns jetzt nicht hier links und rechts vom Wege umsehen. Wir müssen mal ein bisschen zum Ziel kommen.
Ja, aber Andreas hat uns mal wieder ein bisschen Allgemeinwissen näher gebracht.
Ja, vielen Dank. Schornsteinfeger laufen Schornsteine hoch.
Du warst das auch
aber
neulich.
Noch eine Frage euch beiden.
Ja. Ja.
Eine Frage.
Ja. Wir senden das ganze Jahr über. Wir werden nicht abgesetzt bei Radio 1. Tut mir leid, Andreas, wenn das die Frage war.
Die nächste Sendung könnt ihr mir vielleicht beantworten. Warum gibt es keine geraden Straßen in Deutschland?
Ja, das in Westdeutschland schon. Im Osten hatten sie damals damit Probleme. Das war auch das, was meinem Vater auffiel, als wir im Osten waren, über die Grenze rüber, dass die Striche alle schief waren auf der Straße. Und er meinte, die ganzen Straßen sind ja alle hier schief. Hier kommen wir nie wieder her und sind wir dann noch nie wieder.
Und warum sind die schief? Weißt du das selber nicht, Andreas?
Warum sind die Straßen krumm?
Ja, weil der Mann, der die Bananen krumm macht, noch Zeit hatte. Ich weiß es nicht. Komm, haben wir jetzt auch keine Zeit für. Tschüss, Andreas.
Tschüss.
0800 80 80 80, hätte ich fast gesagt, ist eine andere Sendung gewesen, andere Telefonnummer.
Das war aber ein bisschen herzlos, wie Andreas jetzt gerade.
Ja, aber das geht jetzt nicht, Olli. Hamburg ist komplett zur Gefahrenzone.
Hamburg ist gefallen.
Ja, nee, ja. Der Ivan steht kurz vor Hamburg.
Ja, Hamburg ist, es gibt jetzt eine Gefahrenzone in Hamburg, ja, und komplett. Zwar St. Pauli und Sternschanze.
War doch
und dort habe ich mich die gesamten Weihnachtstage aufgehalten.
Wie oft wurdest du kontrolliert?
Nicht einmal.
Du bist verhaftet wegen sexy.
Nein, nicht ein einziges Mal. Die Leute waren einfach, es war einfach nichts los.
Schlampige Polizeiarbeit.
Über die Feiertage mussten die Autonomen alle wieder in die Vorstädte zu ihren Eltern und haben dort schön
Computerheile machen,
haben Fernsehen geguckt und konnten leider nicht in Hamburg sein. Weil ich glaube ja, dass die meisten Autonomen gar nicht aus Hamburg kommen. Nee. Es ist natürlich so, es geht um den Kampf um die Flora. Das ist ja natürlich auch eine Sache. Ja. In der Schanze,
ganz wichtig,
die letzte Bastion links.
Masturbation mit Duschköpfen, das macht die Flora kaputt. Habe ich in der Bravo gelesen,
das
stimmt.
Ja, okay, was hat das mit Hamburg jetzt zu tun? Du hast doch gerade gesagt, wir wollen über Hamburg reden.
Ja, auf welcher Seite bist du? Auf der Seite der Autonomen oder auf der Seite der Polizei?
Kann ich nicht sagen, ich bin zu weit von Hamburg entfernt. Die Flora ist für mich natürlich, es ist immer so eine Sache mit nostalgischen und mit Erinnerungen. Hamburg ist sowieso, was das angeht, Hamburg hat so abgebaut in den letzten 10 Jahren, seit ich die Stadt verlassen habe, dass es kaum noch gute Clubs gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit mir zusammenhängt, ich glaube jetzt nicht. So.
Also
ich
nicht.
Weil viele haben sich auch gewünscht immer, dass ich mal in einen Club komme.
Und seitdem du keine Zeit mehr dafür hast, gehen die Dinge einfach reihenweise pleite.
Genau. Und jetzt ist es so, dass in Hamburg immer mehr fällt. Die Flora, wie wichtig ist die Flora für Hamburg noch? Kann man die Flora vielleicht umsetzen?
Ja, vielleicht kann man die Flora woanders oder irgendwo neu bauen. Vielleicht irgendwie neu bauen, so ein schöner Neubau mit Metall und Glas und Stahl und so und viel Beton. Einfach die Flora einfach mal neu bauen, weil die ist auch so alt und runtergekommen, da sind überall Graffitos dran.
Es gibt ja die neue Flora und da war dann 10 Jahre hier Phantom der Oper.
Ja, das war super. Das fanden die Autonomen, glaube ich, auch gut, weil das ist
weil die auch schwarz vermummt sind,
ja,
da
genau.
Ein Musical oder was?
Ein Musical, dem Vermummungsverbot gewidmet. Und das fanden die super. Aber mittlerweile ist die neue Flora auch out. Da ist jetzt Tarzan drin mit Alexander Klavs. Und die alte Flora da in der Schulterblatt, die ist doch total runtergerockt. Die ist doch total kaputt.
Aber da habe ich 92 Rage Against the Machine gesehen.
Ja, aber trotzdem muss da mal was gemacht werden. Da muss mal einer die Graffitis wegputzen, mal alles ein bisschen, mal so einfach abreißen, schönen Neubau hin.
Und weißt du was, da müsste man dann, ich finde, die alte Flora abreißen in der Stadt. Ein Musical-Palast dahin bauen und dann als erstes, damit man so eine Einigung findet, ein Musical über Tonsteine scherben.
Zum Beispiel?
Über Rio Reiser,
ja,
über den linksalternativen Kampf der 70er
König
Jahre.
König von Deutschland einfach.
König von Deutschland, ja. Rio,
gespielt
das Musical im Schulterblatt. für die gut Betuchten, aber auch natürlich keine Karte unter 200 Euro.
Aber auch, weil auch Autonome einfach älter werden. Natürlich irgendwann mit dem Alter kommt auch das Geld. Das ist nun mal so, wenn man älter wird, man verdient immer mehr.
Ja.
Und dann hast du auch als Autonomer später, dann hast du mal, keine Ahnung, mal 40 Mark im Monat. Und dann kannst du auch mal, wenn du 3-4 Monate sparst, kannst du dann mal ins Musical gehen. Und das ist vielleicht gar nicht schlecht, um die Flora zukunftsfähig zu machen. Aber auf welcher, Olli?
Auf welcher Seite ich stehe?
Ja, ich Polizei kann, ich, oder Autonomie, nicht eine Seite. Hm. Oder es foltern nicht die Taliban.
Da müsste ich kurz Konstantin dazu holen, der wohnt nämlich in Hamburg und ist öfter da. Konstantin, wie hast denn du die brisanten Tage in Hamburg erlebt?
Ah, das ist falsch angekommen. Ich wohne in Sachsen, ich wohne nicht in Hamburg.
Ja, tu einfach so.
Ach so.
Ach so. Ich habe es natürlich über die Morgenpost verfolgt.
Ja. Und bist du für die Autonomen? Findest du, dass der Kampf gerechtfertigt ist in Hamburg gegen die Staatsgewalt, gegen den Abbau der Flora, obwohl ja auch gar nicht klar ist, ob die Flora, die wird ja erstmal nur verkauft. Es ist ja, geht ja noch gar nicht, dass die abgerissen werden soll.
Die ist sogar schon verkauft und jetzt soll die irgendwie von dem Besitzer jetzt auch genutzt werden. Er hat jahrelang die da geduldet und jetzt will er da irgendwas, keine Ahnung, Kaffee draus machen, Starbucks oder so.
Wie siehst denn du das, Konstantin?
Ich weiß es nicht. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich war noch nie in der Flora. Das sind immer so Orte, die ich...
Ja gut, da muss ich doch meine eigene Meinung dazu sagen. Ich dachte, weil hier steht nämlich, du wolltest über Hamburg sprechen. Aber die Sache ist folgende, dann kann ich eines sagen, wenn die Flora in Hamburg weg ist, ne, dann ist so die letzte Bastion in Hamburg gefallen, wo es noch einen alternativen Lebensraum gab, wo man irgendwie auch kleine Punkbands sehen konnte und so. Weil das Molotow macht dicht auf der Reeperbahn, die Hasenschaukel oder wie es hieß, hat dicht gemacht, da war ich leider auch nie drin. Oder einmal.
Deswegen wahrscheinlich.
Und es gibt immer weniger Läden, die eine Möglichkeit haben. Es gibt einen Pudel noch und ansonsten ist, glaube ich, auch wirklich in Hamburg der Ofen aus. Ich bin natürlich für die Flora, um es jetzt mal ehrlich zu sagen, weil ich finde, dass es einfach ein guter Raum ist für Menschen, die halt anders denken und ihr Leben da leben wollen und warum soll die nicht bestehen bleiben? Und ich finde, Hamburg hat genug Flächen, lass mich ausreden, ich setze hier gerade so ein Pamphlet an, Konstantin. Hamburg hat genug Scheiße gebaut in den letzten 10 Jahren an Musicalhallen und hat sich Mühe gegeben, die Stadt immer sauberer, ein Rentnerparadies rauszumachen. Warum kann die Flora nicht bestehen bleiben?
Tja.
Ja, das ist meine Meinung. Und es tut mir leid für die Polizisten, die da kämpfen müssen, weil die sind ja auch nicht unbedingt dagegen.
Die sind ja vielleicht auch Alternative.
Warum
die
nicht?
Sind ja vielleicht auch, warum, das können ja auch irgendwelche Alternativen sein.
Was ich natürlich nicht ab kann, sind überhaupt, dass da Leute verletzt werden und dass es jetzt wieder so ein harter Kampf da wird. Ich finde einfach, die Flora muss einfach bestehen bleiben. Und ich finde auch nicht, dass man da jetzt so sagen kann, die Polizisten sind alle schlimm, weil die Polizisten sind nicht diejenigen, die veranlasst haben, die Flora zu räumen.
Ist die Politik wie immer gefragt.
Ja.
Und mit diesen Esso-Häusern, habe ich das richtig verstanden, dass die unbewohnbar sind?
Ja, und das ist das erste Mal, ich bin über die Reeperbahn gegangen, einen Tag vor Heiligabend. Und die Esso-Tankstelle auf der Reeperbahn, die immer auffahrt, 365 Tage im Jahr, ist geschlossen. Und die Häuser, die darüber sind, die Esso-Häuser, die sehen wirklich bedrohlich aus. Da wurden mit Holzbalken die Balkons abgestützt, weil das so aussieht, als wenn die gleich alle abbrechen. Die Esso-Häuser müssen einfach weg aus gefährlichen Gründen, glaube ich, da bin ich ganz sicher. Aber die Leute, die da gewohnt haben, sollen bitteschön in den neuen Bauten wieder wohnen dürfen. Zum gleichen Mietpreis. Mhm. So. Konstantin, so, jetzt kannst du über Hamburg
reden. Das ist ein Wunschtraum.
Ich wollte nur noch mal sagen, dass Hamburg in ganz Deutschland überall Beachtung kriegt. Ich bin letztens durch Dresden gelaufen und da hat jemand an die Wand geschrieben, Flora bleibt noir. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber auf jeden Fall ist...
stimmt irgendwas für die Flora.
Flora bleibt... Ja.
Ja, gut, Konstantin.
Ja, Konstantin. Schönen Gruß auch noch an Jan Böhmermann aus Leipzig.
Ja, dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Das ist schön, mal einen Gruß aus Leipzig mitzubekommen, weil wir werden zu selten gegrüßt in diesen Tagen. Ich habe im Internet, glaube ich, 4 Stunden Material von zahlreichen Pressevertretern, Rohmaterial von diesen Straßenschlachten da kurz vor Weihnachten mir angeguckt. Und mal ganz ungeachtet, ich bin da auf einer ähnlichen Position wie du, so politisch, aber dieses Rumgekämpfe, das ist einfach irgendwie so...
Ich muss sagen, ich habe früher auch Straßenschlachten mitgemacht, aber ich habe immer nur so geguckt. Ich fand das toll und spannend, so mit 19, 20. Ich bin aber nie wirklich dann in so einen Kessel geraten oder so. Bin immer abgehauen vorher.
Also weißt du, wenn eine Nazi-Demo durchs Dorf läuft, so, ne?
Ja.
Dann alles machen. Aber das ist halt schon da irgendwie aus allen Teilen der Republik anreisen, um dann letztlich sich da irgendwie eine Nacht zu prügeln. Ich weiß ja nicht, ob man das nicht irgendwie auch anders... Aber ich bin auch vielleicht da auch mittlerweile zu arriviert, so zu bequem, zu...
Jan, wir haben
33, da wird man einfach auch ein bisschen älter.
Ich möchte mich bei dir bedanken. Ich habe gestern Abend, nachdem wir haben kurz telefoniert gestern Abend, das erste Mal in diesem Jahr.
Nein, das zweite Mal.
Das zweite Mal. Und dann habe ich nicht gewusst, was ich gestern Abend machen sollte. Und dann hast du mir einen Tipp gegeben, eine Dokumentation auf YouTube mir anzugucken über die Kripo Hamburg, über die Mordkommission. Das erste Mal, dass die Mordkommission begleitet wurde. Und das war wirklich wahnsinnig spannend und auf. Und ich bin so froh, dass es eine Mordkommission gibt. Stell dir mal vor, ich werde ermordet oder du. Mhm. Und dann sagt man so, ja, wer war denn der Mörder? Und dann sagt die Polizei, ja, wissen wir nicht. Egal, hat keiner jetzt nachgefragt, also Es ist nicht von größerem Interesse. Und es ist so gut, dass es eine Mordkommission gibt.
Ja, und dass Menschen so als, also wir sind ja auch nur Tiere, aber dass wir als Tiere trotzdem so eine Art so gesellschaftlichen Drang dazu haben, das aufzuklären und dass wir das, dass es so in uns drin ist, dass wir das nicht ertragen, nicht zu wissen und auch das Leid anderer nicht ertragen, dass eine Familie nicht weiß, wer jemand umgebracht hat. Und fandst du nicht diese Szene mit dem Hund so faszinierend? Da ist an einem Bahnhof.
Unfassbar.
Da ist ein Täter, das war ein Mord und der Täter ist mit der Bahn gefahren, ist an einem Bahnhof ausgestiegen, das hat die Kamera gefilmt. Und dann hat der Hund, ich glaube, es war andersrum.
Genau.
Er hat den Täter bis zum Bahnhof verfolgt, bis zu dem Bahnsteig, und da haben sie die Kameras gesehen und den Täter entdeckt.
Richtig. Und das war ein dicker, alter Hund mit Schlappohren. Ja, genau. Der sah aus wie hier so ein Hund namens Beethoven oder sowas.
Genau.
In der Art. Also so ein
Witziger. Und über Kilometer hat er den gerochen. Aus dem Parkhaus war das, glaube ich. Ne? War das
aus dem Parkhaus heraus, kilometerweit gelaufen, der dicke Hund, und hat dann wirklich
Den Täter gerochen
und ist wirklich durch Einkaufspassagen, durch alles Mögliche gelaufen. Und irgendwann stand der dicke Hund dann am Bahnsteig und hat sein Härchen besprungen, weil das Zeichen dafür ist, Spur endet hier.
Ja.
Und dieser dicke Hund sah so süß und so drollig gleichzeitig aus, dass ich, da war ich Fan von der Kripo Hamburg.
Das ist
ich
geil, dachte, ne?
Die arbeiten mit geilen Hunden zusammen.
Ja und dann haben sie halt echt an diesem Bahnsteig die Kameras überprüft und haben dann gesehen, dass an der Stelle, wo der Hund gesagt hat, Spur verloren, der Täter eingestiegen ist. Und das fand ich echt ganz schön unheimlich.
Ja.
Das war ganz schön krass.
Da siehst du mal, dass Hunde mehr, also
Hunde sind schlauer als Menschen. Ich wusste es immer.
Ja.
Und wir haben hier so Tierwitze immer gemacht, aber Hunde sind eigentlich die besseren Menschen. Es ist so.
Hunde sind wirklich schlau. Ich habe damals ja auch einen Hund gehabt und der wurde eingeschläfert. Einen kleinen Münsterländer hatte ich hier jahrelang. Mhm. Und dann ich habe beim NDR gearbeitet, der hatte eine Sendung beim NDR.
Diese damals, einmalige Sendung?
Genau, die gefloppt ist. Wir haben zwei Sendungen produziert.
Ja, was heißt gefloppt? Die war ganz gut, aber die ging nicht weiter.
Die ging einfach nicht weiter, weil die einfach kein Interesse hatten, mit mir weiterzuarbeiten beim NDR. Und dann hatte mein Hund, dann bin ich zum Pförtner und habe gefragt, wo muss ich denn jetzt längs, um mich da vorzustellen? Und dann ist der Pförtner, hat sich nach vorne gebeugt und hatte rechts neben sich auf einem kleinen Tisch ein Wurstbrot liegen. Und mein Hund ist an dem Pförtner vorbei und hat das Wurstbrot Gesicht geschnappt und ich habe das aus dem Augenwinkel gesehen, während ich mich mit dem Pförtner unterhalten habe und er mir gezeigt hat, wo der Weg ist. Und ich konnte jetzt schwer meinen eigenen Hund anscheißen.
Das stimmt.
Und dann hat mein Hund die Salamibrote gefressen, während der Pförtner mir das gezeigt hat. Und dann ist der Hund, mein Hund, der hieß übrigens Ronja, der Hund, weil der vorher Sonja hieß, lange Geschichte. Und ich habe dann den Hund genommen und der Hund und ich, wir sind zusammen dann gelaufen und der Hund hatte die beiden Salamibrötchen vertilgt und hatte mich mit einem stillschweigenden Lächeln angegrinst und meinte nach dem Motto, wir sind ein verdammt gutes Team.
Er hätte vielleicht so ein Taschendieb-Trio-Duo werden können in der Fußgängerzone, dass du die Leute ablenkst mit Gesang und Tanz und der Hund dann das Portemonnaie, das muss man vorher mit Wurst einreiben allerdings, damit das funktioniert, das Portemonnaie aus der Tasche zieht.
Ja.
Oh, ich brauche ein neues Portemonnaie, Olli.
Ich habe eins bekommen von meiner Mutter zum Geburtstag.
Ich brauche ein neues. Meins ist jetzt wirklich so hinüber. Ich brauche ein neues Klapp-Portemonnaie. Und Portemonnaies sind wirklich Dinge, die kaufe ich mir alle 6 Jahre. Und
es ist immer
das Gleiche. Und irgendwann guckst du dir das an und denkst so, okay, Freundin, jetzt bist du fertig. Wie so ein toter, abgezogener Wiesel sieht das Ding aus. Ist völlig im Eimer.
Und dann holt man die gesamten Sachen da raus, die ganzen Zettel, die bei mir drin sind.
Ja, und dann denkst du, oh Gott, mein Leben.
Ja, und dann, die Karte habe ich von dem bekommen, genau. Und da wollte ich mich ja mal melden.
Genau.
Und genau, und die ganzen Leute, die man so trifft und die einem dann so Karten geben. Ich selber habe ja keine Karten, damit man nicht irgendwie sich bei mir meldet. Also das finde ich sehr angenehm, dass sich keiner meldet. Und dann hast du die Karten da oder auch noch Rechnungen von 2012, die jetzt nicht mehr bei der Steuer eingereicht werden können oder 2011, weil es ein Jahr zu spät ist. Aber ich habe mir hier seit Jahren das gleiche, ich komme mir ein schwarzes Portemonnaie, vorne rechts ist der Geldbeutel, links sind die Kreditkarten. Der alte Klassiker, den hast du auch, oder?
Ja, klar.
Ach, Jan, wir sind zugleich.
Ich habe keine Themen mehr, außer 30 Jahre RTL, das wollten wir noch auswalzen. Wollen wir das gleich machen, weil ich möchte auch gerne ein bisschen ominöse Sachen ankündigen, was mit dieser Sendung demnächst passieren könnte.
Ja, wollen wir vorher Musik mal machen? Wir haben, glaube ich, die ganze Zeit noch keine Musik
gemacht. Aber wir haben so einen Talkdruck. Ich habe so einen richtigen Talkdruck. Wir haben so lange nicht mehr gesprochen und ich habe das Gefühl, wir haben die Leute so lange nicht mehr genervt am Sonntagnachmittag, dass wir das jetzt mal machen können.
Ja, aber ich finde, ein Song, wir haben heute noch nicht einen Song gespielt.
Was haben wir denn in der Pipeline dabei?
Warte mal, was haben wir in der Pipeline? Joachim, was hätten wir jetzt in der Pipeline?
Jochen heißt das,
stimmt.
Jochen, komm mal.
Was haben wir denn DNA mit Anna F., was ist das denn?
Anna F., die habe ich, die war am 21.12., am 20.12. habe ich in Hamburg gesehen, da war die in meiner Sendung live, er hat gespielt, ganz toll.
Ja, ist das gut, Anna
ganz
F.?
Ganz toll, Anna F., ganz toll.
Wollen wir das jetzt hören?
Österreicherin, kommt aus der Steiermark und...
Hatte früher größere Drogenprobleme.
Das ist die Schwester von Christiane F., genau. Und hier kommt sie mit ihrem Song I Like Drugs.
Aha. Das war also Anna F., ja?
Ja, also die hat, glaube ich, gesungen und die Musik kommt von irgendeiner...
Vom Band.
Vom Band.
Die Musik kam gerade vom Band.
Ach, ein Thema hätte ich noch, ganz kurz.
Ja.
Dschungelcamp.
Olli. Dschungelcamp steht vor der Tür,
ja,
wieder.
Ja, das,
ne?
Dschungelcamp, das ist wie Weihnachten. Einmal im Jahr ist Dschungelcamp. Folgende Leute kommen rein.
Genau, ich weiß es noch nicht. Sag mal bitte, wer kommt.
Also Winfried Glatzeder.
Kenn ich nicht.
Schauspieler, DDR, DEFA. Und zwar Paul und Paula. Ganz bekannt, Tatortkommissar. Auch eine Zeit lang, wenn du siehst, weißt du sofort, wer es ist.
Okay.
Also alle Menschen, die im Osten aufgewachsen sind, für die nach der Wende alles besser wurde, wissen natürlich, wer Winfried Glatzeder ist. Liebe Radio 1-Hörer, Sie wissen es natürlich. Olli Schulz ist aus dem Westen, der weiß es nicht.
Wir haben damals mit Manfred Krug unseren Abend verbracht.
Der quasi der Manfred Krug der DDR, nur halt, dass er eben...
Manfred Krug kam doch aus der DDR, aber der hat sich früh genug... Abgesehen.
Olli,
mit dem Heißluft verloren.
Mach's mir doch nicht kaputt.
Ach so.
So, der Marco Angeli ist auch noch mit, Angelini ist mit dabei. Der war bei DSDS ein Schweizer, der ist Arzt und gleichzeitig aber auch Vollidiot, weil er bei DSDS mitmacht. Dann Michael Wendler, angeblich für 500.000 Euro.
Ja, da finde ich das gut, dass der kommt, weil ich habe ja die Wendler-Phase nie so richtig mitbekommen. Der hat ja eigene Doku und so. Und ich möchte mir mal ein Bild über den Wendler machen.
Ja, der ist ein, ich glaube, er ist ein riesen, da muss ich auch
ein feiner Kerl.
Der hat ein riesen feiner Kerl auf jeden Fall. Der hat auch durch einen Anwalt von Xavier Naidoo und dann wird abgemahnt.
Aber heißt es das nicht, dass Leute, die da mitmachen, finanziell immer pleite sind.
Ja, der kriegt ja 500.000 Euro.
Der hat ein Parfum bekommen.
Was ich, glaube ich, allein fünfmal gekauft habe, um es zu Weihnachten zu verschenken. Wenn man draufdrückt, dann läuft sein Lied, weswegen man nie draufdrückt. Was aber auch ganz gut ist, weil man sonst stinkt.
Hast du das wirklich gekauft?
Ja, ganz oft, 7-mal. Und ich habe auch diesen komischen Angelkalender, wo barbusige Frauen drauf sind, die Hechte in der Hand halten.
Du bist ein richtiger origineller Weihnachtsgeschenk.
Ja, ja, genau. Das sind so für Betriebsgeschenke, weißt du, so, wenn man die Verlängerung der Bühnenfigur ins Weihnachtsgeschenk.
Wer ist noch dabei? Sag mal.
Dann Tanja Schumann. Ist, glaube ich, zuletzt aufgefallen in dieser Maischberger Runde, wo sie zusammen mit
Carlo von Tiedemann.
Carlo von Tiedemann gesagt hat, dass sie mal irgendwie Schulden hatte. Ich weiß von ihr irgendwie noch komischerweise, ich weiß gar nicht, ob das Big Brother House war oder sowas, dass sie mal erzählt hat, dass sie einen flotten Dreier hatte mit zwei Typen. Dass sie das aus sich hat rauspressen lassen während so einer Reality-TV-Show. Dann Corinna Drews, die irgendwann mal mit Jürgen Drews zusammen war und weil das Heil ihres
Lebens war. Und
immer
noch von ihrem Nachnamen lebt.
Genau, von ihrem Nachnamen immer noch lebt und den nicht aufgeben wollte. Dann Mola Acetola, Mola Adebisi ist
auch, wirklich dabei.
Ja, Mola Adebisi, den ich eigentlich als einen sympathischen Typen kennengelernt habe. Der war auch in meiner Sendung zweimal.
Der hat doch jetzt gerade ein Festengagement gehabt hier mit Karl-May-Festspielen oder so.
Ja, der hat da den Cowboy gespielt.
Ja.
Der ist jetzt aber anscheinend, war das Angebot vom Dschungel besser, 2 Wochen lang für, ich weiß nicht, was man da kriegt, 50.000, 60.000. Würdest du es machen?
Nein. Auf gar keinen Fall.
Mal, 50.000 Euro, Olli, wie abgehoben bist du denn? Das ist eine
Würde
Menge
ich
Geld.
Würde ich nicht machen.
Das ist ein Jahresgehalt, ein richtig gutes.
Würde ich trotzdem nicht machen. Dann verkaufe ich lieber weiter im Secondhand-Laden meine alten CDs.
Gabi Rinne, Gabby von Queensberry, die mir aufgefallen ist.
Wo,
damals
Queensberry?
Schon. Ja, Queensberry, die hat immer ein Toupet aufgehabt. Perücke hat die immer auf.
Was ist Queensberry?
Ja, so eine Frozen-Joghurt-Kette. Und die ist da Verkäuferin.
Du musst schneller machen, Hübner kommt rein.
Ach so. Melanie Müller vom Bachelor und Designer Julian Stöckel und Ronald Pofalla.
Ja, der letzte ist jetzt ein Gag. Pofalla ist nicht da, das weiß
doch,
ich
doch. Doch, 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 doch.
Hast du das im Postillon
in
gelesen?
In der Bastille habe ich das gelesen, beim Sturm auf die Bastille.
Und das sind alle, die da sind beim Dschungelcamp?
Genau, und Jochen Bendel, der extra nochmal rechtzeitig zum
Dschungel... Dr. Bob, oder nee.
Jochen Bendel.
Ja, der hatte doch so einen Namen.
Ruckzuck.
Ruckzuck, genau.
Der ist extra noch rechtzeitig zum Einzug ins Dschungelcamp, hat er sich offen dazu bekannt, dass er jahrelang Männer liebte.
Außerdem noch dabei im Dschungelcamp Thomas Hübner von Radio 1, ja. Der jetzt uns zum letzten Mal heute hier in seiner Funktion
zum letzten Mal
als Wetter- und Fernsehfrosch.
Aber nicht für immer. Nicht für immer, ne? Nicht für immer. Du kommst nächste Woche wieder, oder Thomas?
Ich würde nächste Woche wiederkommen.
Gut.
Wie machst du das mit dem Dschungelcamp? Dann lassen die dich raus, wenn du hier Nachrichten durchsagen musst. Du hast ein Headset dabei.
Nee, das wird ja von hier gesendet. Das wisst ihr alles wahrscheinlich gar nicht oder so. Aber hier draußen, also wenn du dahinter...
Thomas, über 100.000 Euro Dschungelcamp.
Ja, genau.
Willst du machen?
Die gibt's, nee, um Gottes Willen.
500.000.
Versuch mal weiter.
500.000 würdest du machen?
Nein. Ey, Thomas, Alter, du würdest es nicht machen. Du bist doch kein C-Prominenter.
Dein Lebensgehalt bei Radio 1.
Du musst nie wieder arbeiten. Nie wieder bei Radio 1 arbeiten, hier in der Mühle.
Also schon allein die Vorstellung, nie wieder arbeiten zu müssen oder zu dürfen, finde ich ja grauenvoll.
Wieso eigentlich. Das denn? Das ist diese DDR-Mentalität. Ja. Wir Westdeutsche, wir sind da viel bequemer. Ja, wenn wir genug Kohle haben, dann setzen wir uns ab nach Australien.
Dann machen wir es wie Kurt Jürgens. Waffen. Haus an Atlantikküste und eine 30-jährige jüngere Freundin. So, und jetzt geht's aber erstmal weiter hier mit Tipps, Verkehr, Wetter. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Jan, du hast ja gerade jetzt die ganzen Namen gesagt von den Leuten, die im Dschungelcamp dabei sind. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also außer dem Wendler.
Dass du nicht mehr dabei bist.
Nee, außer dem Wendler interessiert mich da keiner so richtig. Und ich hab's letzten Jahre, muss ich sagen, ich habe im Dschungelcamp öfters mal geguckt.
Also ich auch. Jeden Tag komischerweise, weil es ist ganz schön, man kann es halt 2 Wochen durchgucken, ist eigentlich immer gut gemacht, anders als zum Beispiel Promi Big Brother, also wirklich.
Da lacht der Thomas Hübner daneben.
Es ist ja so, Thomas.
Ey, ach, du, jetzt, komm, erzähl mir doch nicht, dass es gut gemacht ist.
Hör doch mal dieser komischen Radio 1 Bildungsbürgerkacke auf, das kann man sich angucken.
Reine Zeitverschwendung.
Nein, das ist eine sehr
natürlich, aber viele Sachen sind Zeitverschwendung.
Ja, Fernsehen allgemein ist Zeitverschwendung. Wer braucht Unterhaltung? Ja. Wer braucht denn diese Sendung? Niemand braucht das. Gar niemand.
Eben.
Und wir sind nicht systemrelevant.
Aber du bist ja aber auch so jemand, der gar kein Fernsehen guckt, oder?
Genau.
Nur Bücher liest.
Das sind so die Leute, die sagen, ich habe ja schon seit Jahren kein Fernseher mehr.
Ich lese
da nur läuft Bücher. Ja sowieso nur Schrott.
Ja, eben. Im Fernsehen ist wirklich nur Kacke.
Es laufen anständige Sendungen im Fernsehen. Jetzt vor allem über die Feiertage.
Super gut.
Aber die tollen Sachen kann man ja auch über Mediatheken gucken.
Nee, aber das nicht. Nicht Dschungelcamp. Doch, kann man auch Mediathek Dschungelcamp gucken. Geht auch. Aber das muss man im Original gucken, weil man dann dabei twittern kann. Mein Gott. Also pass auf, folgende Kombination stelle ich mir als interessant vor. Also Michael Wendler wird wahrscheinlich nach 3 Tagen weicheiermäßig zusammenbrechen und anfangen zu weinen. Jochen Bendel ist für mich ein auf jeden Fall unberechenbarer Typ. Da steckt viel früher Erfolg drin, viel verbissener Ehrgeiz, dann jetzt glaube ich irgendwelche komischen Verkaufskanäle, in denen der moderiert. Und ist eine interessante Personality. Würde ich gerne mal wissen, wie der so nach 10 Tagen irgendwie ungewaschen da im Dschungel aussieht. Dann Tanja Schumann. Glaube ich auch, dass sie nach 3-4 Tagen ihren ersten richtigen Zusammenbruch haben wird.
Ich habe das Gefühl, als wenn die schon mal da gewesen wäre.
Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Aber die war, glaube ich, bei irgendwas anderem. Ich weiß aber nicht mehr, was das
die
war.
Die Alm.
Kann gab's sein.
Auch mal die Alm.
Ja, kann sein. Dann, dann gibt es natürlich immer wieder der wilde Stecher und die junge, süße Maus. Da ist, ich weiß nicht, wie Marco Angelini, der ist, glaube ich, nicht so ein testosterongeladener Typ. Ich weiß gar nicht, wer. Mola, ja klar, Mola wird baggern.
Mola ist noch da, stimmt.
Ja, Mola wird baggern an den Mädels, ist ja klar. Und Winfried Glatzeder wird einfach nur quasi schnarchend in einer Hängematte hängen und alle werden Mitleid mit ihm haben.
Ein alter Decker ist immer dabei.
Ja, der ist ja nicht dick, aber er ist ein Alter und alle sagen, mein Gott, was ist nur aus dem geworden? Hätte man ihm nicht irgendwie wenigstens ein Tatort-Assistenten-Röllchen auf den Leib schneidern können? Das muss doch nicht sein. Eine der großen DDR-Filmlegenden.
Ja, und jetzt siehst du, wo er gelandet ist. Ne?
Bei was ja aber nicht schlecht
kennst
ist.
Kennst du den Thomas noch von früher?
Ich kenne nur den Film Solo Sunny.
Wie hieß er?
Solo Sunny hieß der.
Kenne ich nicht. Ein Ost-Ikonen-Film von euch damals, was er gemacht
hat? Ja. War der einzig gute Film.
Okay, kann mich nicht fassen. Kennst du den, Jan?
Nee.
Auch nicht, ich weiß nicht, bis jetzt bin ich noch nicht so euphorisch, aber ich war auch nie so wirklich euphorisch mit dem Dschungelcamp. Also ich gucke das gerne, weil mir Leute sagen, guck dir das mal an. Und ich bin da auch irgendwie durch diese Medienszene jetzt so reingeschlittert wieder ins Fernsehen.
Ja, das ist, aber man kann das schon gucken. Das ist vor allem, man merkt ja im Unterschied zu vielen anderen Reality-Formaten, dass da wirklich ein gewachsenes Team dahinter steckt und dass es wirklich echt gut ist. Also es ist natürlich muss man sich darauf
willst
einlassen.
Willst du jetzt eine Lanze brechen fürs Dschungelcamp oder was?
Ich habe keinen Bock auf dieses komische, dieses RTL-Gehasse und so. Das ist, kann man alles, man soll da nicht so dogmatisch sein.
Wenn einer Spaß sollen, macht, ich fand das gut damals mit diesem, kennst du das noch, Thomas, mit dem Hütchentricks, der Salvatore.
Der war gut, ja.
Der war gut.
Ja. Wurde nicht eingeladen zu 30 Jahre RTL, hat sich darüber beschwert natürlich.
Der war da, der war im Publikum.
Ja, aber der wurde nicht auf die Bühne geholt, weil das er stimmt. Nämlich nicht richtig...
Den haben sie aber dafür ganz oft eingeblendet beim Klatschen.
Ja.
Das war das Einzige. Aber ansonsten, wer war denn noch da? Warte mal, da waren noch ein paar schöne Szenen, waren noch da. Aber also zum Beispiel ganz alte Ikonen wie Uli Potowski oder so haben sie nicht eingeladen.
Weil das sind alles Leute, die im Streit gegangen sind. Alle, die sich mit RTL überworfen haben. Auch der allererste Moderator und so. Das sind alles Leute, die... Und ich habe eh das Gefühl gehabt, was ich so aus der Resonanz gelesen habe, es wurde eher viel mehr, so wie RTL die letzten 10 Jahre Revue passiert, wurden da passiert in einer großen Revue. Als jetzt so die ersten Anfangsjahre, die ja wirklich echt cool waren.
Ich habe eine frappierende Szene ist mir noch aufgefallen. Ja? Und zwar dann haben die 7 Tage, 7 Köpfe nachgespielt. Ja. Ohne Jochen Busse, aber sonst waren alle dabei und Mike Krüger war dabei. Oh. Und danach hat Thomas Gottschalk alle Leute auf seine Couch gebeten und dort saß schon Gabi Köster. Oh. Und dann ist Mike Krüger alle sind zu Gabi Köster, haben sie umarmt. Nur Mike Krüger ist zuallererst zu Thomas Gottschalk und hat ihn umarmt wie seinen alten Bruder.
Ja, weil die sind ja doch alte. Die sind doch alte.
Ja, Brüder. Aber vielleicht auch so ein bisschen nach dem Motto, warum machen wir nicht eigentlich nochmal was zusammen?
Meinst du wirklich, dass Mike's nochmal
wissen will? Ich glaube, dass Mike verbittert ist, dass der hat früher die ganzen Filme mit Thomas Gottschalk gemacht, die Supernasen, wer kennt sie nicht, oder Piraten seiner Powerplay oder die Einsteiger. Mhm. Und ich glaube, das war ja auch seine große Hochzeit, Mitte der 80er Jahre. Und der Mike Krüger hatte ja danach nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wie Thomas Gottschalk.
Und Thomas Gottschalk hat sich jetzt stetig und konsequent runtergespielt und ist mittlerweile auf so einem Niveau angekommen, wo Mike Krüger denkt, vielleicht komme ich an Tommy wieder ran.
Wie wäre das bei uns beiden? Wir machen jetzt seit Jahren diese Sendung zusammen und stell dir mal vor, nächstes Jahr fange ich an, Wetten, das zu moderieren. Und irgendwann bist du da als Wettkandidat, weil du hier irgendwie Bierdeckel übereinander stapeln kannst. Mhm. Und danach hole ich dich auf meine Couch.
Ich würde dich zuallererst umarmen. Dich auf jeden Fall erstmal.
Auch wenn Gabi Köster und Monika Lierhus da sitzen würden.
Das nur, wenn sie eine Helmkamera aufhaben.
Und dann würdest du mich umarmen, ja?
Ja.
Und würdest du Neid haben oder würdest du denken, cool, das ist der Olli, mit dem ich früher zusammen Radio gemacht habe?
Neid wäre auch ab dem Moment, wo ich wüsste, dass du Wetten, das moderierst, wäre Neid eigentlich das Grundgefühl in meinem Leben, also bei allem eigentlich. Ich würde
weil
immer
du das
denken,
so gerne machen würdest.
Weil ich das alles, ja, also aber alles, also es geht mir eh immer so, kaum macht Markus Lanz Wetten, das bin ich neidisch, wenn, keine Ahnung, Thomas Gottschalk 30 Jahre RTL moderiert, bin ich neidisch auf Thomas Gottschalk und wenn Andrea Kiewel die Silvestergala im ZDF moderiert, bin ich neidisch auf Andrea Kiewel. Neid ist eigentlich eines der Grundgefühle in meinem Leben.
Ich weiß,
Neid und Missgunst.
Aber weißt du, was ich machen würde, Jan, wenn sie mich fragen würde beim ZDF, dann würde ich sagen, nee, ich möchte nicht, lass das mal den Böhmi machen.
Das würdest du machen?
Ja, würde ich machen. Dann würden die sagen, nee, wir wollen aber dich. Dann sage ich ihr, na gut, dann mache ich das halt.
Und zwar für 1000 Euro mehr. Noch. Weißt du, Olli, dann, wenn du Wetten, das moderierst, werde ich Indie-Musiker. So.
Und machst melancholische, zurückgelehnte Musik.
Aber ja? Mit lustigen Ansagen zwischendrin.
Finde ich sehr gut.
So. Und dann gehe ich zu Joko und Klaas und mache dann mich bei denen mit. So.
Jan, wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch Hörerradio machen.
Nein, wieso? Wie
ich und ich habe jetzt eine hier. Treue Hörerin hier noch in der Leitung.
Wer ist es?
Die wartet schon ganz lange, Renate.
Lassie.
Und Renate, bist du eigentlich noch da oder bist du eingeschlafen inzwischen?
Nein. 32 Minuten warte ich, um den Herrn auch ein gesundes neues Jahr zu
haben. Frohes neues Jahr!
Frohes neues Jahr, Renate!
1961 geboren.
Ah, guck mal, wie mein Vater. Wie mein Vater.
Keine Kritik.
Mein Vater, 61 geboren.
Ja, ich bin ein Februarkind.
Ach, guck mal,
Renate,
Vater
eigentlich ist das hier gar nicht deine Sendung. Du hörst aber leidenschaftlich gerne Radio 1, aber heute hast du Zeit anzurufen.
Genau,
würdest aber
ich
eigentlich.
Ja. In Dienst gehe und die Herren im Morgenradio höre.
Oh. Würdest du aber eigentlich viel lieber mit Robert Skopin oder Volker Wiebrecht reden, mit einem von den Großen hier?
Na, ich muss mal sagen, ich habe mich noch nicht mal getraut, als der Herr Wiebrecht den Ausgang nicht gefunden hat vom Kino Babylon, um sein Buch vorzustellen. Ich hatte auch alle die Bücher von den beiden Herren.
Ja.
Habe ich mich noch nicht mal getraut, ihn anzusprechen. Er ist schon eine tolle Persönlichkeit. Mhm.
Der Wiebi, ja. Und dann hat
aber
er den
Herr Skopin auch. Schade, dass er ist, die Herren nicht mehr zusammen moderieren.
Der hat leider zwei Bars irgendwo in Hawaii und
ja,
ist die ganze
na,
Zeit.
Ja, gut, aber ich meine, Herr Wosch, das kann er ruhig hören, ist sehr anstrengend. Die Woche lassen wir dann in meiner
Tommy Wosch, auf Thomas Wosch lasse ich nichts
gar
kommen.
Nichts,
dann
lasse ich auch, auf ja, Tommy lasse ich gar nichts kommen.
Ich habe seine Vita gelesen und wie er sich ins Radio eingeführt hat, dass er besser sein will, hat er immer noch nicht geändert als Herr Wiebrecht. Geht mich nichts an, ich will dort nicht anfangen.
Wie bitte?
Das hat er wahrscheinlich mit einem ironischen Unterton gesagt.
Ja, aber der ist bei vielen meiner Kollegen so angekommen, dass wir den Sender nicht mehr hören.
Wie bitte? Wirklich?
Moment, ganz kurz, meine Marktforschung live hier.
Brief dazu?
Also der Thomas Wosch ist so bei den Kollegen so unbeliebt, dass sie den Sender nicht mehr hören und stattdessen zu Jam FM wechseln.
Nee, wir machen einfach aus das Radio, wir arbeiten ja nebenbei.
Das machen aber bei uns schon so viele. Deswegen
und von 5 bis 10, da hören wir immer die Herren. Die sind ja wirklich gut.
Wer sind denn die Herren?
Christoph Azzone, Stefan Rupp.
Ja. Ach, die kenne ich noch. Die haben hier beide mal angefangen damals.
Ja, ich bin
hier bei unserer Sendung.
Die haben bei unserer Sendung
als
hier
Gagschreiber.
Angefangen. Als Gagschreiber.
Genau, ja, jetzt haben die sind ja auch eine Erstführerin. Und bei der Radio 1 war die auf der Museumsinsel, da waren sie noch nicht zu denken. Da haben ja die beiden Herren, Wiebrecht und Skopin, ja richtig mit Orchester gesungen.
War ja. Wie war das?
Ja, in den Anfangsjahren. Dann war Kulturbrauerei und die letzte Party, wo ich war, zur Radio 1 Party, war am Tempodrom, die fand ich daneben, bin ich gegangen.
Renate, da hast du ja quasi, also
da habe ich gespielt.
Da hast du
bei ich der bin nach dem Orchester gegangen.
Achso, ich habe gespielt, da war noch keiner in der Halle.
Ja, ich glaube, die waren ja pünktlich da. Die
Boxen waren gespielt.
Mal noch mal zu.
Die haben mich wirklich direkt nach dem Einlass reinspielen lassen. Ja.
Und nach dem Orchester sind wir dann gegangen.
Aber eine Frage nochmal, Renate, du warst bei der Lesung von Volker Wiebrecht. Und
nein,
der,
ich kam vom Dienst.
Ja, aber der hat den Weg nicht gefunden.
Nee, der hat einfach Rosa Luxemburg Platz hat er überlegt und dann wollte ich schon sagen, andersrum, ich hatte ihn ja Alex schon gesehen und dann ist er, der muss sich ja auch mental auf seine Lesung einstellen.
Der muss sich auf gar nicht mehr vorbereiten, der Mann ist gestopft, dem geht's gut.
Das weiß ich.
Das ist der Journalist des Jahres.
Radiopreis
des Jahres.
Ich konnte mir nie gratulieren, aber mir ging's dann schon auf die Kette. Ich wollte auch noch anrufen.
Renate, sollen wir dir die private Telefonnummer von Volker Wiebrecht mal geben?
Nee.
Warum? Dann kannst du mal
nächste Woche einen Brief.
Ach, du schreibst ihm eh einen Brief. Aber wäre doch viel günstiger, wenn du ihn einfach direkt anrufst. Das ist doch viel cooler, da wird er sich auch freuen.
Weil es gibt ja zwei Moderatoren, die ich nicht mag. Es gibt ja noch eine weibliche Moderatorin, die ist ja nur noch ganz früh, sondern am Sonntag. Aber
wer
das tue ich das
denn?
Auch nicht mehr
wer ist das denn?
An.
Wer ist das denn?
Konstantin Vatilius.
Ja, die finde ich auch.
Nicht Patricia Pantel.
Nee, die nicht.
Auch noch,
die ist super.
Die ist super.
weil als die beiden Herren, die anderen beiden Herren, die im Morgenradio sind, ihren Bus vor der linken Zentrale hatten, habe ich die Herren besucht.
Ja.
Und da habe ich Frau Pantel persönlich kennengelernt.
Ach guck, Frau Pantel, auf die lasse ich nichts kommen. Das
Patricia
ist
in Ordnung.
Ja, und, aber wer ist denn die andere weibliche, die sie nicht, die
ja,
du nicht...
Frau Ems, ja, Konzina war Frau Ems. Und dann kommt noch der Autopapst dazu.
Der Autopapst ist auch ein feiner
geht
Kerl.
Geht uns auf die Ketten, ja, aber am Radio sonntags geht uns auf die Ketten.
Der kann mit einer Schraube ein Auto bauen. Also wirklich.
Nur bin ich nicht Autofahrerin, daher sehe ich das aus der Fußgängersicht.
Renate, kann das aber auch sein, dass manchmal Radiohörer sehr, sehr streng sind? Also das sind
jetzt muss ich mal sagen, ich wollte ja selber Radiojournalistin werden. Ich sehe da jetzt nicht meine Vita im Radio darlegen.
Aber warum kommst du nicht zur Radio 1 und wir geben dir eine Stunde Sendezeit?
Ja, das ist doch eine gute Idee.
Weil ich so viele Ehrenämter habe. Ich bin ja auch ein bisschen in Pankow engagiert und deshalb wollte ich ja die Herren fragen, was sie wissen so aus Büchern und aus der Geschichte Pankow, Schloss Niederschönhausen gibt. Französisch Buchholz, wir wollen uns nicht über einen Kolwitzplatz unterhalten.
Also was wir über Pankow wissen, möchtest du gerne von uns wissen?
Ohne Internet.
Okay. Ja, ich kann dir sofort sagen, ich habe vor 10 Jahren eine Wohnung gesucht in Pankow und habe Freunde gefragt, wo kann man in Berlin hinziehen? Und alle haben gesagt, nicht Pankow. Obwohl es ganz grün sein soll.
Ja, Rosenthal.
Es soll ganz grün sein. Ansonsten weiß ich über Pankow nur. Schönes, kleines, verschlafenes Städtchen.
Sonderzug hin.
Einfache Wohnlage.
Einfache Wohnlage, einfache Menschen.
Viele Eigentumswohnungen, viele Promis.
Welcher Promi wohnt da?
Na, Gysi ist ja durch die Trennung weggezogen.
Oh, hat er sich getrennt.
Wer? Didi Hallervorden?
Nein, Gysi.
Ach so, Gysi.
Herr Thiese wohnt ja in Prenzlauberg.
Aber wir reden... Aber
ich
wir reden.
Ein paar Schauspieler und ich muss mal zu dem Herrn Glatzeder was sagen.
Ja.
Ich hatte ja schon mal, der war so erschreckt, dass er den Hörer hochgenommen hat, als ich bei ihm angerufen habe. Ich verstehe Herrn Glatzeder persönlich nicht. Ich muss da Herrn Hübner wirklich recht geben. Der Film Solo Sunny war schon eine Top-Leistung und er hat ja auch, glaube ich, ein Buch geschrieben über sein Leben. Ich verstehe nicht, warum er sich den Dschungel kämpft.
Ja, warum er jetzt in den Dschungel. Wir machen Folgendes, Renate. Wir müssen, weil wir jetzt langsam. Nee, wir müssen nicht auflegen. Bleib bitte weiter in der Leitung. Ich würde dir ganz, ganz gerne die Telefonnummer, die private von Volker Wiebrecht geben, weil ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das sollte man mal persönlich ausdiskutieren.
Nee,
der Volker ist ein ganz offener Typ.
Ich werde mal irgendwann, wenn mal wieder eine Veranstaltung ist, vielleicht mal meine Bücher zum Signieren mitnehmen.
Das ist eine gute Idee. Auch nicht nur die von Volker, sondern auch andere, irgendwie ein Hani-Nani-Buch noch aus dem Regal.
Ich habe immer noch diese schaue Karte, ganz schön verrückt, wo Wiebrecht nur für Erwachsene vorne drauf sind, noch ohne
super,
Brille, Herr Wiebrecht.
Super.
Mit Brille sieht er noch intelligenter
super,
aus.
Super, also Renate, ganz toll, der Volker freut sich immer über Leute, die ihn gut seine Arbeit mögen immer auch gern bei Lesungen gerne auch mal Gespräche anfangen, wenn er mal Bücher signiert, auch gerne längere Gespräche, ist immer gut.
Nee.
Doch, wirklich, keine Scheu, wirklich ruhig, Volker, der kann auch mal knuddeln.
In Lebensjahrzehnten, da mussten wir uns nicht mehr über das Leben unterhalten.
Renate, wir schicken dir auf alle Fälle, wir haben noch ein paar Vipis hier. Das ist das Maskottchen von Radio 1.
Ihr könnt da ja nicht schicken, ihr habt ja meine Adresse nicht.
Noch nicht. Jan ist Internet-Experte.
Ich habe Internet. Ich gebe einfach Renate ein bei Google und dann habe ich mit 2 Klicks deine Adresse.
Renate, Lietze Wiesenstein steht nicht drin und die Gaststätten gehören mir nicht im Westen, da muss ich noch hin, die haben sich das meinen Namen schützen.
Ja, sonst stehen wir einfach mit dem Kescher bei der nächsten Lesung von Volker Wiebrecht vor der Bühne und warten, bis du kommst.
Renate, letzte Frage, wie hast du die Wende erlebt?
Ja, da habe ich drauf gewartet, aber die Frage beantworte ich nicht, da war ich in einer meiner vielen gesellschaftlichen Ämter in Ostfeld.
Ach so, bei der Stasi.
Im Kulturverein.
Schnell die Akten noch verbrannt.
Nee, alle in Schredder.
Aber bei den Akten, da habe ich sie nicht verbrannt.
Alles klar. So, Renate, alles
aber
Gute.
Aber meine Adresse kann mir wirklich noch einer aufschreiben, Postadresse. Würde mich freuen über irgendeine Karte oder so.
Ja, dann schicken wir mal eine Karte und eine Adresse von Volker Wiebrecht.
Genau.
Und gerne mal.
Nimmst du sie bitte noch an? Ich zeige gerade rüber in die Redaktion, genau.
Und wir schicken alles, was wir haben an Merchandise. Ne? Tschüss.
Bye-bye.
Tschüss. Tschüss. Super, das finde ich toll, Mann.
Weißt du, aber das war eine richtige Radio 1-Hörerin.
Richtige Radio 1-Hörerin. Es gibt sie noch. Es gibt sie noch, die echten Radio 1-Fans.
Das war eine richtige Radio 1-Hörerin. Ich glaube, das war die erste in 2 Jahren, mit der ich geredet habe.
Die hat sich aber, glaube ich, verirrt. Ich glaube, die hat ja auch Bettina Rust, weil wir so Fistelstimmen haben.
Die hat aber auch nur die hat gesagt, sie hat nur sonntags Zeit, hört es aber in der Woche und ich habe vorher mit ihr kurz geredet, sie hätte lieber mit einem der richtigen Radio 1-Sprecher, Moderatoren geredet.
Aber die ist einfach hier durchgekommen jetzt.
Ja.
Mach doch nichts. Wir sind ja auch, mittlerweile fühle ich mich auch ein bisschen zugehörig zur Radio 1-Familie, zur großen Radio 1-Familie.
Ich mich auch. So, wir müssen mal, wir haben nicht mehr viel Zeit, Jan.
Oh.
Und wir haben versprochen, dass wir heute nochmal den Radio 1-Hörern erzählen, dass wir natürlich dieses Jahr, es ist das Jahr 2014, das Jahr der großen Umstrukturierung bei Radio 1.
Genau.
Viele alte Moderatoren werden wegfallen.
Tommy Wosch zum Beispiel ist gerade frisch gekommen, der wird leider jetzt zum Abdecker gebracht.
Ja, genau. Genau so. Volker Wiebrecht.
Ja, auch Volker Wiebrecht muss sich jetzt in Zukunft mit Lesungen über Wasser halten. Und wir werden jetzt komplett die Morgenshow übernehmen, Radio 1.
Genau, wir werden die Morgenshow und abends werde ich noch die Musiksendung von Anja Kaspari übernehmen.
Und die Hörbar Rust mache ich.
Und ich werde noch als Film, Knut Elstermann als Filmexperten ersetzen.
Und ich erzähle Schrauber-News bei den Autopäpsten, aber nur Sachen, die ich an meinem Computer gelernt habe. Nee, wir müssen mal ganz im Ernst, also ich möchte ja, dass wir diese Sendung in diesem Jahr mal auf ein neues Level katapultieren. Wir sind schon sehr, sehr erfolgreich für Radio 1 Verhältnisse, bis zu 500 Leute hören uns zu.
Ja.
Und bis zu 80.000 Menschen schalten jede Woche regelmäßig ab. Wir sind also die größten Medienimpuls-Lieferanten am Sonntagnachmittag in der Berliner Radioszene. Und deswegen werden wir diese Sendung, wir müssen das ausweiten. Wir müssen unser Einzugsgebiet erweitern, auch über Berlin und Brandenburg hinaus. Ich würde gerne zum Beispiel im Saarland senden.
Das wird toll.
Wir sind doch in der ARD, das ist doch eine Arbeitsgemeinschaft von verschiedenen Sendern. Ist es nicht möglich, diese Sendung bei anderen Sendern unterzubringen, auch noch parallel, um quasi die lineare Reichweite maximal zu erhöhen?
Ja, weil werden wir mit neuen Akzenten und mit neuen Ideen natürlich um die Ecke kommen, die wir heute noch nicht verraten können.
Ich spreche Polnisch und was ist dein Akzent?
Russisch.
Sehr gut.
Ja, nee, jetzt natürlich, nachdem die Grenzen also für die rumänischen Staatsbürger sind, werde ich mit einem rumänischen Akzent reden.
Was machen diese ganzen Moränen eigentlich in Deutschland?
Keine Ahnung, die gehen aber zum größten Teil nach Italien.
Wirklich?
Mit große Panik. Da war auf einigen Gazetten wieder zu lesen, große Panik, die Rumänen kommen.
Die
Rumänen haben aber gar keinen Bock hierher
zu kommen. Das ist also Transitland.
Die wollen einfach nach Italien, da ist besseres Klima. Gibt besseres Essen? Warum sollen die alle hierher kommen? Tja, ich würde auch gerne, dass wir so ein bisschen weiter, also und das aus. Du bist da gerade am Machen und Tun, Jan.
Ich bin gerade am Strippenziehen. Du bist mehr der kreative Motor dieses Teams. Ich bin mehr der Geschäftsmann. Ich bin quasi so eine Art Mischung aus Anwalt und Moderator. Und du bist mehr so eine Mischung aus Künstler und Moderator.
Richtig.
Und ich ziehe momentan alle Fäden, an denen ich ziehen kann. Teilweise sind die Wunden schon aufgegangen. So viel habe ich an die Fäden gezogen. Und es kann sein, dass wir demnächst bundesweit aus... Kann sein, müssen wir mal gucken.
Ja, und es kann aber auch sein, dass bald hier tatsächlich der große Tatort, der Radiotatort Sonntag ausgestrahlt wird. Ja. Und zwar mit Rode und Lohmann.
Rode und Lohmann, unsere beiden Tatortcharaktere. Wir sind da am Schreiben. Wir haben momentan Gespräche mit Sendern. Und das sind normalerweise so Karriere-News. Wenn man das im Radio verbreitet, ist es nicht mehr weit bis zum Dschungelcamp.
Richtig. Naja, also die Idee wird folgende sein, das wird mein großer Wunsch. Wir machen Radiotatort eine Stunde und danach kann man raten, wer der Mörder ist. Da muss man nicht mehr so viel moderieren.
Die faulsten Kommissare. Einfach was anspielen und die Zuschauer müssen selber raten.
Genau, und die Sendung heißt Tatort Internet.
Radort
Internet. Ja, wir müssen natürlich aufpassen mit den Rechten und dem ganzen Kram.
Markenschutz und so weiter. Du hast ja jetzt einen Anwalt, der kann das sicherlich klären.
Ich habe den Anwalt von Xavier Naidoo.
Der hat das X durchgesetzt in seinem Vornamen. Es war eigentlich verboten, Musiker mit X sind nicht erlaubt in Deutschland.
Und der hat mich herausgeboxt bei Moses Pelham, der jahrelang meine Gags geschrieben hat.
Ja. Nee, wir wollen diese Sendung auf eine neue Stufe heben und wir wollen, dass es in diesem Jahr, in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten, aber es kann auch sein, dass es schon in Wochen ist, dass auch andere Menschen in der ganzen Bundesrepublik diese Sendung genießen können.
Zum Beispiel auch die Menschen im lieben Osten. Damit wir mehr über, also wo waren Sie damals?
Als Görlitz, Zoppot.
Ja, und da sind wir jetzt gerade dran.
Posen.
Und wenn das alles klappt, ne, dann wird das Ding hier größer als McDonald's.
Ja.
Ja, da haben wir eigentlich schon alles erzählt. Mehr, wollen wir noch mehr verraten von den Inhalten, die wir...
Wir wollen nur erstmal sagen, dass die großen fünf hiermit offiziell abgesetzt sind.
Genau.
Wir werden die nicht mehr machen. Ich würde mal eine Rubrik antesten, die große Spiegel-TV-Vorhersage. Wir gucken nicht auf die Seite von Spiegel-TV, müssen raten, was heute Abend in der Sendung läuft. Darf ich anfangen?
Ja.
Also, auf jeden Fall ist lange kein Beitrag mehr gewesen von einem der zahlreichen Russland-Korrespondenten. Irgendwas in so eingeschlichen ins Arbeitslager oder so, Pussy Riot auf dem Weg nach Moskau oder eine schöne Fahrt mit der transsibirischen Eisenbahn und dann mal so eine alte Frau begleitet, die Kartoffeln am Wegesrand verkauft.
Oder das, Putins One-Man-Show.
Auch nicht schlecht, Putins One-Man-Show, exklusive Einblicke in den Zirkel der Macht, so funktioniert der Kreml wirklich. Oder das erste Interview mit Chodorkowski, kann auch sein. Das aber umrahmt natürlich vom Thema der Woche, Jan Böhmer. Mal, das ist ein Internet-Arschloch, der nichts drauf hat. Das wird, schätze ich mal, der Aufmacher sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
Kann ich mir auch nicht anders vorstellen.
Und natürlich dann ein kleiner Absacker, Hells Angels, verprügeln Polizei. Und auf jeden Fall, Hamburg ist ein Thema.
Hamburg ist auf alle Fälle.
Ich auf eins, glaube ich.
Gefahrenzone Hamburg.
Ja, auf jeden Fall, Gefahrenzone Hamburg ist auf eins.
Und übrigens, ich habe noch gerade eine Nachricht bekommen von einem Zuhörer. Glatzeder hat nicht mit bei Solo Sunny mitgespielt, sondern bei Paul und Paula.
Ja, habe ich doch gesagt.
Kenne ich beide nicht.
Ja, also ich glaube auch, Gefahrenzone Hamburg ist auf 1, weil man hat es nicht weit zum Drehen und ist auch kalt draußen, deswegen ist man schnell wieder drin. Und auf jeden Fall wird ein Polizeipressesprecher gefragt, der keine Antwort auf die Frage weiß, warum man das Grundgesetz aushebelt. Und es werden ein paar vermummte ein paar Vermummte gezeigt, die aber auch keine richtige Antwort auf die Fragen der
Journalisten kennen. Und dann auch sagen, wir müssen wieder zurück nach Neumünster, wo wir eigentlich wohnen. Die letzte S-Bahn fährt gleich. Außerdem heute großes Special. Stefan Aust, die ersten Tage bei Die Welt.
Genau, er sitzt ja, habe ich mir sagen lassen, dass er in seinem Herausgeberbüro sitzt ja stets auf einem Pferd, was er selbst mitbringt, jeden Tag auf einem anderen.
Wir wollten Stefan Aust noch das goldene Rückgrat 2014 für seine Entscheidung,
Wir haben ihn nicht gefunden, er ist nämlich zu klein. Ja. Er ist sehr, sehr klein, man erkennt ihn oft nur an diesem leichten, pferdigen Pferdegeruch, der ihn umweht. Er ist ein Pferdefan, genau wie der Gründer des Spiels, Axel Springer.
Axel Springer.
Der auch das Springreiten erfunden hat, bekanntermaßen. Naja, das auf jeden Fall die Spiegel-TV-Vorschau. Finde ich eigentlich eine gar nicht so schlechte Rubrik. Aber die einzige Maßgabe
aber
ist,
man
darf nicht gucken.
Aber weißt du was, wenn wir uns darüber lustig machen, dann werden die sich wieder rächen, indem sie irgendwelche ominösen Tweets von dir irgendwie abdrucken.
Ich habe das gar nicht selbst geschrieben. Ich glaube, da hat sich einer der Spiegel-Leute in meinen Account eingehackt, um mir eins auszuwischen.
Ach Jan, du musst auch zu seinen Fehlern stehen.
Ja, mache ich doch.
Machst du wirklich?
Wir sind doch Menschen. Wir sind doch alle Menschen. Und ich möchte menschlich werden in diesem Jahr. Dein guter Vorsatz für dieses Jahr. Ich möchte menschlich werden. Und du?
Zynischer. Ich möchte mehr in die Satire. Also ich gucke mir seit Tagen nur noch Auftritte von Matthias Riechling und Volker Pispers an. Ich möchte ein bisschen in die Politkabarett-Ebene gehen. Wirklich.
Ich habe ja letztens gelesen im Internet, dass Volker Pispers einen Mund hat hinter seinen Haaren.
Wirklich?
Ja, das soll ein Mund
aber
hinter sein.
Größter Gag von Volker Pispers. Ich meine, so ein Bundestagabgeordneter, der kostet uns am Tag 3,75 Euro. Das sollte uns der Spaß wert sein, ne?
Nicht schlecht. Ja, den großen Menschen ins Gesicht gespuckt. Da oben.
Richtig. Und Hagen Rether gucke ich auch viel.
Den finde ich super, weil er kann Kabarett machen und gleichzeitig Piano spielen.
Piano spielen.
Übrigens machen wir das ja auch, wenn Sie sich übrigens wundern, warum wir seit anderthalb Jahren immer im Hintergrund, wir spielen live Piano. Entweder Olli oder ich.
Genau. Jetzt gerade spielen wir beide gleichzeitig, jeder mit einer Hand.
Ich in Köln und du in Berlin.
Der längste Piano der Welt.
Die komplette A2 ist unser Piano. Oh, ich muss kurz das Fist drücken, das ist ja in Hannover. Warte.
Ah, da.
Ja, da bin ich wieder.
Da bist du ja.
Olli, das war ein schöner Sonntag mit dir. Nächste Woche wieder live.
Ja, wieder live, wieder 2 Stunden.
Guten Flug dir.
Genau, und wir sind wieder alleine, weil alle anderen sind noch in der Winterpause hier bei Radio 1. Und die folgenden Sendungen, alle Sendungen, die folgen in den nächsten 2 Wochen, werden von Jan Böhmermann und mir gesprochen. Ja, kleine Überraschung.
Für alle Fans dieser Sendung. So, jetzt können Sie wieder einschalten, denn jetzt kommen die Literatur-Spezialisten.
Jetzt kommen die Literaturagenten.
Ja.
Liebe Radio 1, wir haben Sie immer gemocht. Wir wünschen Ihnen nochmal frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Und bis bald im Dschungel. Bis nächste Woche.
Ja, genau. Bis bald. Ihr Hagen Rether und ihr Volker Pispers. Bis
dann. Frohes neues.
Radio 1. Nur für Erwachsene.